Dieser Originals.
Falls also jemand aus dem Standesamt Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße zu Hause ist, könnten Sie mich bitte anrufen und mir einen Termin geben. Dankeschön.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Oh, Sarah, wir müssen reden.
Ja.
Hallo?
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
War das früher so, wenn die Leute telefoniert haben an diesen Dingern, wo man nur so ein Mundstück hatte, was man sich so an den Mund gehalten hat?
In dieser Sekunde hat der Hund sich jetzt überlegt, dass er doch lieber nicht dabei sein möchte, während wir das aufnehmen.
Ach, dein Hund, verstehe.
Mein Hund
ja. Ist zur Abwechslung mal brav.
Entschuldige.
Ja, mach doch.
Ich habe dich unterbrochen. War das früher so, als was? Leute telefoniert haben?
Nee. Ja, es fühlt sich so an, als wären wir in einem dieser Filme, wo die ersten Telefone sind, wo man immer an so einem Kasten lehnen muss und sich sowas an den Mund hält. Weißt du, was ich meine? So
ja.
Diese Sprechmuschel.
Genau so
fühlt
war
es sich an, als wärst du overseas.
Ja.
Ich müsste hingegen super sexy klingen, weil du mir ein Mikro gekauft hast, so ein Elvis Presley Mikro.
Ja, ich bin auch so ein bisschen, also ich dachte ja eigentlich, wir hätten jetzt in Folge 4 oder 5, hätte ich das so als Produzent so weit im Griff, dass es normal läuft. Es konnte ja niemand damit rechnen.
Ach süß, das hast du gedacht?
Na ja.
Entschuldige, da war, ja, nee, klar, warum nicht, Stefan?
Aber das kam dann diese Krise dazwischen und jetzt, also dass man jetzt von mir noch diese fortgeschrittene Remote, ich nenne das jetzt mal Remote-Technik irgendwie, verlangt und alles.
Also ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass du unbedingt Producer sein wolltest und ich unbedingt Executive Producer sein musste. Ich ruhe mich jetzt darauf aus, dass ich hier einfach im Bett liege und so Elvis Presley Mikros geliefert bekomme von dir und du irgendwelche Sachen pegelst.
Das war
sagt
auch
man
sehr
noch pegeln?
Ja, das sagt man. Mhm. Und mischen, pegeln und mischen. Erst pegeln und dann wegschmeißen und mischen. Das ist die super professionelle Weise.
Ach, vollkommen zu Recht bist du Produzent.
Was halt auch wirklich immer unschön ist, ist, wenn ich schiebe ja sonst Sachen gerne bis auf den letzten Drücker auf hinaus.
Ja, this is why I married you.
Außer manchmal, darüber müssen wir gleich übrigens noch reden, außer manchmal, wenn ich Sachen sofort mache, zum Beispiel letzte Woche Dienstag sofort bestellt, recherchiert, was für ein Mikro, was ist ein gutes Mikro, was vielleicht auch auf dem Bett im Boffis bei dir gut aussehen könnte.
Ist ein Budio übrigens, das hatte ich falsch gesagt, weil jetzt ist es ein Budio.
Ach, es ist ein
Boffis ist, wenn ich richtig arbeite, jetzt ist es ja ein Studio, also es ist ein Budio, aber das konntest du nicht wissen, mein Fehler.
Okay, und das alles recherchiert, bestellt und dann so, ihr Paket ist unterwegs zu GLS, zur GLS-Zentrale, von der GLS-Zentrale zum GLS-Postamt, zurück zur Zentrale, zu Frau Kuttner, neuer Termin der Zustellung ist vereinbart und niemand weiß, was das Mikro die ganze Zeit, das hat sie noch so eine Deutschlandreise gemacht. Und
es ist ich nehme an, es wird aufgezeichnet haben, was es erlebt hat. Vielleicht muss man hier einfach nur auf Play drücken und dann hört man den GLS-Typen. Es ist ein bisschen aufregend. Ich habe eine eigene Abhustaste an dem Mikro. Soll ich mal vorhusten?
Nein, um Himmels Willen, weil nein. Wir wissen nicht, was das macht. Vielleicht stoppt das dann die Aufnahme.
Nein, das stoppt nicht die Aufnahme. Das ist nur eine Abhustaste.
Ja, okay, probier mal aus.
Ich bin ganz sicher, ich versuche das jetzt. Achtung, ich huste schon mal an, dass man hört, wie es echt Husten ist und dann wird es unterbrochen.
Okay.
Und fehlte da zwischendurch so ein Stück?
Also sagen wir so technisch eindrucksvoll?
Ja.
Ich glaube, ich möchte es dabei belassen.
Was ist, wenn ich wieder wechselnd drücke? Ist das super lustig? Das ist doch super lustig. War gar nicht super lustig. Aber komm, letztes Mal haben wir noch über die Armbeuge, die Abhustaste des kleinen Mannes gesprochen.
Das war super lustig wiederum.
Naja, und was ich nämlich dir heute, als ich meinen ersten Gassi-Gang gemacht habe, wollte ich dir noch erzählen, dass ich dieses Abhusten in die Armbeuge mit zunehmender Körperfülle, die sich in den letzten Tagen, Tagen auch ehrlich gesagt, aber Jahren einstellt, ich komme gar nicht in die Armbeuge rein, auch wenn man eine dicke Jacke anhat und so. Kannst du kurz mal testen, ob du mit einem super schlichten Move leicht in deine Armbeuge husten kannst? Bitte mach mal. Süß. Entschuldigung, war das dein Husten?
Ja.
Und hast du das Gefühl, du triffst die richtig? Weil ich treffe nur den Unterarm, sagen wir mal.
Nein, ich treffe die. Kann das
Habe ich dann
das
sehr kurze Oberarme?
Nein, das ist dein großer Busen.
Ah ja gut, ich habe natürlich enorme Brüste, ne? Mhm. Das war ja immer das Problem, auch bei Umarmungen zwischen uns beiden. Man kommt gar nicht ran eigentlich.
Ja.
Ah, die Brüste, ja, hast du recht. Na, dann ist aber umso besser, dass ich jetzt eine Abhustaste für reiche Leute habe.
Mhm, ja, aber du hustest auch und gar auch nicht gut, mehr. Du bist gesund, oder?
Nee, gesund bin ich, fühle mich gesund, aber als alter Raucher verschleppt man so einen Husten ja immer so weit, wie es geht. Und wir sind jetzt ungefähr bei einem Monat, aber ich rotze kaum noch und ich huste kaum noch und ich war ja auf Corona-Testen.
Ach, jetzt
doch? Aber hatte ich, oder, naja, ich war da, aber die haben mich nicht getestet. Das war der traurigste Tag meines Lebens, weil ich nicht, dabei habe ich eindrucksvolle Sachen gesagt, wie ich war zum Zeit des Ausbruches lesen in Bayern. Und das hat die überhaupt nicht interessiert. Und weißt du, was man dann aber trotzdem kriegt, was ganz cool ist? So ein Attest, wo drauf steht, sie wurden nicht getestet. Ein Antitest quasi. Ich und arbeite
das,
noch dran.
Das kannst du jetzt deinem Arbeitgeber vorlegen.
Ja, ich kann dem NDR sagen, hallo, ich schwöre, ich wurde nicht getestet. Hier. Aber ich habe mich dafür eine Stunde lang angestellt.
Aber mit Abstand natürlich.
Ja, das war tatsächlich ein bisschen toll. Wir waren hier in der Fröbelstraße. Das ist zwischen dir und mir. Also deinem Büro und meinem Budio. Und da ist so eine Parkanlage mit alle 5 Meter eine Bank. Das war wirklich hübsch. Das war so eine Schlange aus 10 Leuten, die alle 5 Meter irgendwo auf einer Bank saßen und immer alle weitergerückt sind, wenn der vor. Also es war ein super schöner Tag. Mit Sonne und alles, wirklich.
Na, also dann beschwer dich doch nicht.
Nee, ich beschwere mich nicht. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ich habe keinen Corona oder man weiß es nicht, weil ich nicht getestet wurde.
Du glaubst, du hast keinen.
Was macht das mit dir?
Ich glaube, du hast keinen Corona-Test. Du bist negativ auf einen Test getestet worden.
Ich habe den Beweis dafür, keinen Tester. Genau, ich wurde darauf getestet, nicht getestet zu werden.
Okay.
Ach, Corona macht uns verrückt.
Was das mir macht, es macht mich so ein bisschen verwirrt. Es macht mich irgendwie auch ein bisschen antriebslos. Ich bin in dieser. Also, ich muss einmal kurz vorweg schicken. Es geht mir gut. Ich kann mich auch nicht ernsthaft beklagen, weil es, glaube ich, 99% der Menschen schlechter geht, weil die irgendwie nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen, wie sie die Kinder ruhig stellen sollen. 1 Million Sachen. Mir geht's Gold. aber es macht mich wirklich so ein bisschen, ich bin in so einer Stimmung, wie wenn man so ein bisschen kränklich ist und denkt, wenn ich das jetzt so ausdehne, muss ich nicht arbeiten. Dann muss ich die ganzen Sachen, die ich eigentlich machen müsste, arbeiten, aufräumen, aufstehen. Das muss ich alles nicht tun.
Atmen,
genau. Und ich bin so ein bisschen in dieser Stimmung und das ist auf Dauer gar nicht so gut.
Nee, überhaupt nicht. Man ist so, also antriebslos bin ich auch. Das ist merkwürdig. Ich habe überlegt, ob einfach nur die Tabletten nochmal neu eingestellt werden müssen. Und man
auf
ist
Corona musst du die jetzt einstellen.
Ja, das ist tatsächlich die Corona-Dosis. Ich muss die Psychiaterin mal anrufen und sagen, einmal Corona Aufschlag bitte.
Wieso kommt die plötzlich aus Hamburg?
Du kennst mich, ich bin ein Dialektgenie. Und ich kann einfach manchmal nicht anders, als dass ich da einfach mal eine verrückte neue Sprache rauskloppe. Deswegen lieben die Leute mich. Ist wirklich so, habe ich testen lassen bei Corona.
Okay.
Jedenfalls bin ich auch unkonzentriert und ich habe aber gestern so einen guten Tweet dazu gelesen, wo so eine Frau schrieb, ja, stresst euch nicht, wenn es im Homeoffice nicht funktioniert, es ist gerade eine Pandemie, alle Leute sind gestresst, genervt, niemand kennt das, es ist vollkommen in Ordnung, nicht konzentriert zu sein, es ist vollkommen okay, antriebslos zu sein und Sachen nicht auf die Reihe zu kriegen. Macht irgendwas Schönes. Ich weiß, es ist eine super einfache Ansage, aber man hat's, weil das dann doch so unterschwellig gleichzeitig ist, immer nicht so auf dem Schirm, dass man einen Grund hat, sich nicht so gut fühlen zu dürfen. Das vergisst man dann wieder, finde ich.
Samira Al-Wasil hat das sehr schön formuliert. Die hat irgendwie geschrieben in ihrer Kolumne für Übermedien, es ist für uns alle die erste Corona-Epidemie. Mm.
Ja, die habe ich gelesen, die war toll. Die bezog sich auf den Sascha Lobo-Artikel, der mich selber in meiner Meckerwut ein bisschen beschämt hat.
Ja.
Weil der Artikel sich so ein bisschen darauf bezieht, ne, dass man, wer meckert, fühlt sich besser als die anderen. Dann fühlt man, also ich glaube, das ist so ungefähr der Grundtenor. Und darauf hatte sie sich bezogen. Den fand ich ganz toll. Den sollen die Leute lesen. Macht das Sinn, jetzt hier zu sagen? Ja, die sollen ihn lesen, weil der cool ist. Denn ich bin ja, kennst mich ja, ich meckere ja auch immer ohne Ende, weil auch alle Leute Arschlöcher sind. Mhm. Aber in Zeiten wie diesen scheinen sie mir gar nicht sympathischer zu werden. Das ist was mich an mir selber nervt. Ich merke, also am Anfang hat es mich wahnsinnig gefreut, weil ich dachte, ach, endlich mal wieder ein ordentlicher Grund zum Meckern. Du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße. So bin ich durch die Straßen gegangen mit dem Hund. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das wahnsinnig stresst. Also mich selber, weißt du, diese permanente schlechte Laune, die jetzt so befeuert wird, also von mir selber zugegebenermaßen und von der Situation. Aber wie du sagst, also das Isolieren und so, da haben wir, ich vielleicht noch mehr als du, total Gold, ne? Also ich meine, ich wohne halt nicht in einer Einzimmerwohnung. Ich habe Platz, ich habe einen dekorativen Typen hier rumstehen. Für mich fühlt sich's an wie Homeoffice mit drei Kindern. Die Hunde nerven ein bisschen, ehrlich gesagt. aber ich bin aber da eigentlich fein.
Ja, ich habe auch das, es ist ja so ein bisschen so ein Running Gag, sozusagen, ich habe mein ganzes Leben lang mich auf dieses Homeoffice und dieses Leben, diese Selbstisolation und so vorbereitet. Da ist aber natürlich auch was Wahres dran. Ich weiß gar nicht, wie Leute, die ja, also es haben, es ist ja, ich nehme das einfach mal als gegeben hin, dass es Leute gibt, die brauchen dreimal die Woche Sport zum irgendwie ausgeglichen sein.
Und Menschen.
Ja, aber tatsächlich weiß ich nicht, wie die das schaffen, nicht verrückt zu werden. Also ich schaffe das ja, also dass ich dazu gezwungen werde, mein Leben auf dem Sofa zu verbringen, ist für mich wirklich leichter. Auch jenseits des drüber Flachsen ist es für mich leichter als, glaube ich, für viele andere Leute.
Ja, tell me about this, mein Traum.
Insofern hoffe ich, dass die nicht alle verrückt werden.
Nee, aber die gehen doch raus. Das verstehen die Leute auch mal falsch. Die dürfen ja rausgehen. Was ich hier die ganze Zeit von Joggern umgerannt oder angekeucht werde. Und vollkommen fein, die sollen auch gerne alle joggen gehen. Die sollen halt nur nicht auf einem 1,5 Meter breiten Gehsteig mir von hinten in den Nacken keuchen und beim Überholen nochmal so Schweiß abschütteln, der mir direkt in die Augen fällt. Das finde ich assi. Das habe ich einmal auf Twitter geäußert. Dann sind die Leute sofort, man wird ja wohl noch Sport machen dürfen. Und davon abgesehen, dass ich sagen möchte, nein, pfui, Sport ist hässlich. Natürlich darf man Sport machen. Es wäre nur wirklich schön, wenn all eure Körperflüssigkeiten nicht zu mir kommen. Das ist ja so ein bisschen der Deal.
Ja.
Irgendwas und das Ganze sagen. Ausweichen. Ach, du wolltest, entschuldige.
Nee, ich habe es auch kaum vergessen.
Na, Sport.
Ach so, genau, jetzt weiß ich wieder. In Großbritannien haben sie jetzt tatsächlich gestern so ganz harte Regeln erlassen und danach heißt es nur einmal am Tag draußen Sport. Also kein Mensch weiß, wie man das überprüfen soll.
Das sind doch keine harten Regeln. Ist das nicht die generelle Ansage vom Bundesgesundheitsminister, dass einmal am Tag Sport genug ist, weil man sonst vielleicht krank wird oder sich was wehtut?
Glaube nicht.
So hatte ich das immer abgespeichert, dass man maximal einmal am Tag, also eigentlich nur einmal in der Woche Sport machen darf. Ach, das ist gar nicht so was Allgemeingültiges.
Das ist unklar. Es gibt da Widersprüchliches. Es gibt ja so viele Fake News gerade. Also man kann da sehr schlechte Gerüchte auseinanderhalten von,
Weißt du, was mich auch nervt? Dieses, was ich die ganze Zeit schon, ich meine, ich bin ja jetzt seit letzten Freitag in Selbstquarantäne. Ne, bis auf Hundespaziergänge und da drücke ich mich immer an Hauswänden vorbei. Und seitdem gehe ich ja Leuten schon aus dem Weg. Und ich, obwohl das richtig ist und ich das auch erwarte von jedem, der mir entgegenkommt, stresst es mich gleichzeitig total. Das ist mir neulich erst aufgefallen, weil das im Grunde gegen alles geht, was du als normaler Mensch so auf einer Moralebene beigebracht bekommen hast. Man geht Menschen nicht körperlich sichtbar aus dem Weg. Man drückt sich nicht an Hauseingängen vorbei, wenn dir jemand entgegenkommt. Und ich habe dauernd das Bedürfnis, mich entschuldigen zu müssen. Ich lächle inzwischen einfach. Ich sage auch Danke. Und selbst da muss man aber auch aufpassen. Was machst
du
denn da?
Spinnst du?
Nein, weil hier im Kiez bis gestern permanent Leute über mich rüber gejoggt sind, Leute in 1 Meter Abstand sagen.
Ja, aber es ist doch kein Grund, andere Leute anzulächeln oder sich bei denen zu bedanken.
Doch, ich versuche das mal. Ich will so ein neuer Mensch werden. Ich bin jetzt Ehekandidatin. So heißt das übrigens. Anderes Wort für Verlobte als Ehekandidatin. Und da, ich glaube, man muss dann vielleicht ein besserer Mensch sein. Und deswegen lächle ich Menschen an, die mir sichtbar aus dem Weg gehen, um zu sagen, hey, du bist cool, ich bin cool, wir wissen, wir könnten eigentlich beste Freunde sein, heute aber nicht. Ciao. Stresst dich das nicht?
Nee, ich habe auch, also erstens bin ich ja ohnehin nicht so und zweitens habe ich aber auch wirklich das Gefühl, dass das sehr schnell schon irgendwie so das Normale geworden ist, dass man sich aus dem Weg geht, also abgesehen von so ein paar Arschlöchern, die das nicht machen, aber dass man gar nicht mehr so ein entschuldigendes Augenzwinkern oder irgendwas machen muss, weil es ist schon klar, wir gehen uns aus dem Weg.
Wo wohnst du denn?
Ja, das ist das zivilisierte Friedrichshain. Also da
das ist hier im fancy Prenzlauer Berg wirklich nicht. Wir haben wirklich vollen Skatepark, vollen Eisladen. Ich habe 3 Menschen nur anlächeln und Danke sagen müssen. Von immerhin 3 Gassi-Runden, die ich jeden Tag mache.
Nee, ich hab wirklich das Gefühl, und das andere, was ich merke, ist auch, wie schnell das so eine Normalität geworden ist, ja. In dem Sinne, dass wenn ich im Fernsehen irgendwelche Aufnahmen sehe, entweder Fiction oder was Älteres oder völlig egal, wo Leute sich einfach zur Begrüßung umarmen, dass ich denke, ja,
unverschämt, exakt, oder man denkt sofort, sollten die nicht weiter auseinander sein,
ja.
Überhaupt Gruppen über 5 Leute im Fernsehen, macht mich ja. Ganz aufgeregt.
Ja, 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 ja.
Oh Gott, das ist irre, und was mich auch nervt, ist dieses immer wieder neu justieren müssen, was eigentlich der eigene Hygiene- und Kontaktstandard ist. Weißt du, dass man so denkt, am letzten Freitag dachte ich noch, am Samstag bin ich mit Steffi verabredet, was soll schon passieren? Sie so, komm doch, ich so, ich glaube, man darf nicht. Sie so, also uns ist es egal, und dann, ne, und jetzt sind die aber schon aufs Land gefahren und haben sich versteckt, und jeden Tag ist irgendwas anders, und darf man jetzt in Rewe oder nur, wenn man gar nichts mehr zu essen hat? Wir haben keine Schokolade mehr. Es ist furchtbar hier bei mir zu Hause.
Wobei
wir sind wirklich wie Kleinkinder. Wir fressen den ganzen geilen Scheiß am noch im Rewe. Essen wir den auf.
Müssen wir kurz über diese Ostknäckebrote reden?
Filinchen?
Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich möchte auch nicht, dass du was isst, was. Das ist schon, das kann man ja nur so niedlich aussprechen.
Das klingt doch toll. Filinchen.
Das ist mir schon zu niedlich, um es zu kaufen.
Ja, aber es ist auch kein Knäckebrot. Das ist so ein bisschen wie so eine Oblate in der Form eines Knäckebrotes. Also der Geschmack ist wie so eine Oblate, also nichts, in Form eines sehr dünnen Knäckebrots. Aber nicht so gesund und nicht so staubig wie ein Knäckebrot. Und da macht man, wenn man möchte, Marmelade drauf. Wenn man noch welche hätte und sie nicht schon komplett aufgegessen hätte.
Und das ist so eine Ostsache aber auch, oder?
Ich glaube, ich weiß nicht. Ich bin ja selber so eine Ostsache. Bei manchen Sachen weiß ich nicht, ob es die in der anderen Welt auch gab. Aber Filinchen ist unsers.
Für dich, ja. Du bist so eine Ostsache. Du weißt gar nicht, ob Sachen Ostsachen sind oder Normalsachen. Du kannst das gar nicht auseinanderhalten.
Ja. Kann ich wirklich nicht.
Ja.
Das ist nicht so einfach.
Kannst du wirklich nicht.
Ja. So.
Total weirdes Gespräch. Ja.
Nein, das ist, was die Leute interessiert, habe ich beschlossen.
Okay.
Ja, die Leute lieben eigene, wie heißt das, Bestandsaufnahmen der Katastrophe. Das erklärt auch, warum Oliver Pocher und...
Apropos, ich habe ja letzte Woche, nur weil ich mir das Stichwort Handcreme auf den Zettel geschrieben habe, haben wir das ja nur kurz angesprochen. Aber Alter, ist das seitdem eskaliert. Meine Hände sind, es ist wirklich, und jetzt habe ich gelesen, man soll sich das mit Schierbutter, spricht man das so aus?
Ja.
Schia?
Schia, ich weiß nicht, ich bin ja so ein...
Gibt es da keinen deutschen Namen dafür?
Nee, aber nimm doch Creme. Ich schlage den Namen Creme vor. Jetzt, wo du sagst, warte mal, ich habe hier direkt eine. Ich habe hier so eine, hörst du mich?
Ja, so ganz abgehakt, aber das ist bestimmt im Nachhinein, wenn wir das zusammenmischen, das ist alles okay.
Ja, der Ausschlag ist hier fein. Ich habe hier sogar so ein Handkonzentrat. Ich mache das jetzt drauf, während du sagst.
Handkonzentrat? Denn du hast voll... Achso, aber man soll das ja nachts drauf tun und dann so Baumwollhandschuhe da drüber tun. Und stand dann auf Twitter, schrieb dann irgendjemand, Baumwollhandschuhe in Klammern gibt's in der Drogerie. Ja, warst du die letzte Woche mal in der Drogerie und hast in diesen Abteilungen geguckt, wo es potenziell irgendwann mal Baumwollhandschuhe gab? Oder
Mausepeter, hör mal kurz so. Ja. Gibt es manchmal Momente, wo du nicht ganz so sicher bist, ob es eine gute Idee ist, mit mir befreundet zu sein? Sei ehrlich.
Ja.
Ja. Und soll ich dir jetzt eine gute Idee, ich meine, du hast schon viele gute Sachen von mir gelernt. Sag mal die eine Sache, mit der ich dich richtig glücklich gemacht habe. Von allen, seit wir uns kennen, gab es eine Sache, die es richtig wert war, dass wir beide uns kennengelernt haben. Weißt du noch? Die Blasenpflaster.
Die Blasenpflaster. Oh, die Blasenpflaster. Überhaupt sein ganzes Leben durch die Welt gehen kann, ohne zu wissen, dass man gegen Blasen einfach diese Zauberblasenpflaster nimmt und alles ist gut.
Ja, und wer hat dir das gesagt? Stefan, komm, sag's, tu mir den Gefallen, weil es wird gleich noch schöner für dich.
Ich glaube, das warst du.
Das war ich, und ich hatte es richtig gefreut. Und jetzt rate, wer ein paar Baumwollhandschuhe zu Hause hat.
Ja, aber, ach so, ich muss das jetzt wieder raten erst. Du?
Ja, erst raten. Ja, ich. Und rate, wer dir die nach Hause schicken könnte.
Aber ein paar Baumwollhandschuhe, ist das denn sicher? Und dann, vor allem hast du ja dann keins mehr.
Ja, aber ich brauche die nicht. Ich habe nicht so schlimme Neurodermitis-Hände wie du.
Vielleicht komme ich einfach auf dem Nachhauseweg vom Büro bei dir vorbei und du wirfst die aus dem Stock, in den du
wohnst. Lass uns das wirklich so machen. Oh Gott, hoffentlich habe ich die noch. Die sind total geil. Ansonsten kannst du auch einfach Socken nehmen übrigens. Es geht ja nur darum, dass du nicht das Bett voll mischt, weil mit Füßen macht man das auch so. Man macht ganz dick Creme drauf und dann zieht man zwei dicke Socken an, damit es richtig schön einsuppt. Also so, saubere Strümpfe könntest du auch machen.
Ich habe ja gar nicht die Creme. Also ich habe verschiedene Cremes, aber ob ich jetzt Sonnencreme habe, naja.
Der ist doch egal. Irgendeine super. Hier, ich gebe dir mein Handkonzentrat. Ich glaube, du hast es nötiger. Hier steht ja, intensive Pflege Alter, für sehr trockene und strapazierte Hand.
Ich hatte letzte Woche hatte ich so einen Tag, wo ich dann irgendwie schon meiner Verzweiflung an Cortison drauf getan habe. Und Cortison ist eigentlich...
Nicht machen!
Warum denn nicht?
Naja, weil das ja noch ewig so geht und dann lösen sich
deine
Hände.
Nein, ich tue
das
nicht dauernd. Ich habe doch Neurodermitis. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Cortison. Ich tue das nicht dauernd drauf, sondern ich tue das manchmal, wenn es besonders schlimm ist, drauf oder so. Aber normalerweise ist Cortison ja das Tolle. Du tust es drauf und innerhalb von wenigen Minuten ist erstmal der schlimme Juckreiz weg. Alter, war da nichts weg. Ich saß da und habe wirklich meine Hände an allem. Ich habe es am Sofa geschubbert. Dann habe ich mich gezogen und gesagt, ich kann das jetzt hier nicht am Sofa schubbern. Dann habe ich die aneinander, ich habe mich gekratzt, indem ich die Handflächen aneinander geschubbert habe. Am Gesicht, am Bart, kurz davor, das am Hund zu machen.
Ja, naja, der schubbert sich nicht gut an den Hund.
Zum Glück ein bisschen besser. Und jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich darüber klage, dass das Schlimmste an Corona ist für mich, dass meine Hände halt
die Leute wissen doch, dass jeder seinen eigenen Scheiß hat. Die Leute hören uns doch zu und wissen, dass unsere Problematik jetzt nicht die 5 Kinder sind, die zum Fußball müssen.
Ja, aber
unsere Probleme sind auch was wert.
Ja, und da hätte ich wirklich, also, das war nicht schön. Naja.
Baby, ich mache das für dich. Du kommst gleich vorbei. Ich schmeiß dir meine Handkonzentrat und meine Baumwollhandschuhe runter und dann wird es richtig schön für dich.
Sehr gut. Sollen wir den Anrufbeantworter abhören?
Ja, ich habe auch eine gute Art, die Nummer zu sagen gleich nochmal. Hör mal ab.
Oh, okay. Sekunde, Achtung.
Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank.
Ja, hallo Stefan, hallo Sarah. Ich wollte nur einmal sagen, ja, wir haben tatsächlich, ich spreche jetzt mal für alle, denke ich, die euch folgen.
Ja, ja.
Wir haben eure Nummer selbstverständlich eingespeichert, damit wir ganz schnell reagieren können. Und ich wollte noch mal ganz kurz die liebe Anja Rützel grüßen, denn ich finde es hervorragend, ihr zuzuhören. Ich mag diesen Dialekt total gerne. Bitte öfter noch als Gast haben.
Hallöchen, hier ist Tobi. Ihr könnt aufgrund des Coronas doch zusammen Fernsehen gucken, weil ich habe heute im Internet gelesen, dass es eine sogenannte Netflix-Party über Google Chrome gibt. Da kann man wohl zusammen eine bestimmte Sendung gucken und die auch nebenbei noch chatten.
Nee.
Ich glaube, das ist vielleicht was für euch, um doch gemeinsam eure Lieblingsserien schauen zu können.
Hallo lieber Stefan, hallo geliebte Sarah. Ich traue mich jetzt mal anzurufen, habe auch schön schwitzig Hände und so weiter und so fort. Egal. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Heute musste ich aufgrund diesem ganzen Chaos in the world und so meine Hündin zu meinen Eltern bringen, weil die Huta, also die Hundetagesstätte, geschlossen hat und ich noch ein arbeitender Mensch bin, und zwar bin ich Katerin beim NDR. Wir müssen aktuell bleiben, also muss ich jeden Tag zur Arbeit fahren, kann meine Hündin aber nicht mitnehmen. Und ohne Huda geht das schlecht. Deswegen könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie das jetzt so ist. Alltag ohne Hund nach der Arbeit oder an Tagen, an denen man frei hat, das ist ziemlich scheiße. Deshalb bin ich umso froher, dass es sowas wie euch gibt.
Hallo, ich heiße Victoria und höre euch natürlich auch immer und nehme mir aber auch schon genauso lange vor, immer mal bei euch auf den AB zu sprechen. Und jetzt in der Quarantäne komme ich endlich dazu, während die Kinder Paw Patrol gucken. Und zwar wegen Christina Applegate. Sie hatte eine ganz tolle Serie 2007, 2009, Samantha Who. Sam Who wurde leider ziemlich doof versendet und ich glaube, es endete dann auch nicht so richtig. Sie kam mit totalen Gedächtnisverlust ins Krankenhaus und musste dann rausfinden, wer sie eigentlich ist und auch er so.
Okay. Spoiler.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es weitergeht.
Na ja.
Da war sie echt toll. Dann zum Thema Mormonen. Es gibt ein ganz tolles Buch von Brady Udall, U-D-A-L-L, Der einsame Polygamist. Da geht es um einen Polygamist, also ist ein fiktionaler Roman, also ich gehe davon aus, dass das fiktional ist, wo es um eine Mormonen-Großfamilie geht, aus der Sicht des Mannes, der sich leider bei der Arbeit in eine Nicht-Mormonin verliebt und gerade feststellt, dass sein Lebensstil mit den vielen Frauen und Kindern vielleicht jetzt doch nicht unbedingt das Nonplusultra ist. Und ansonsten eine Frage an Herrn Niggemeier persönlich, ja, was mich schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Gibt es die Möglichkeit, das Fernsehlexikon oder auch Zapafang das Fernsehlexikon als Hörbuch oder Podcast? Ich finde die Stimme so angenehm und ich kann mir das wunderbar vorstellen, wenn du so von A bis Z ein durch das Fernsehleben trägst zum Einschlafen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Ach, und was ich nochmal vergessen habe, hier ist nochmal die Biene mit dem weggegebenen Hundekind. Sarah, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Yay!
Ja.
Es gibt so viel zu sagen.
Ja.
Erstens, was für eine tolle Idee, sich zum Einschlafen von dir das Fernsehlexikon vorlesen zu lassen. Ich will original sofort einen Verlag gründen und das aufnehmen. Wie toll.
Du brauchst doch keinen Verlag gründen. Du kennst doch einen Produzenten, der sowas macht.
Ja, aber ich mag den gerne, aber vom Technischen hat der es nicht so drauf. Ach, kennst du den auch? Das war ein Grab, was du dir selber geschaufelt hast mit deiner kleinen Corona-Schippe. Ja, hast du mich eigentlich zwischendurch husten gehört? Weil ich habe zwischendurch 5 Minuten lang die Husttaste angehabt und habe dann gemerkt, da kann man ja alles Mögliche sagen. Ich kann super laut mit den Augen rollen, wenn ich auf meine Husttaste drücke, zum Beispiel. Habe ich eben drauf gedrückt, hast du gar nicht gemerkt, ne? Entschuldigung, mir macht das zu viel Spaß, ein Budio zu haben.
Ja,
vielleicht ist es auf lange Sicht gar nicht so schlau, dass ich ein Budio habe.
Es ist jetzt, wie es ist.
Ja, dann, was hatten wir noch? Was wurde
Netflix zusammengucken?
Ja, na, das ist ja nun der Tobi. Also, hatten wir nicht gesagt, dass jeder, der auf dem AB sprechen soll, jede einzelne Folge von uns gehört haben soll und das auch beweisen muss mit einem Zertifikat, mit einem Mutti-Zettel?
Ja, aber da sind die Regeln jetzt auch gelockert worden wegen Quarantäne und alles.
Ach, jetzt ist hier, Lügen ist jetzt erlaubt, oder was?
Wie Lügen? Ja, wer hat denn gelogen?
Ja, es war nicht Lügen. Ich wollte, ja, keiner. Das klingt natürlich besser als nicht richtig zuhören, ist erlaubt. Wenn alles erlaubt ist, dann darf auch ich sowas sagen.
Möchtest du es dem Tobi kurz erklären?
Wir müssen es dem Tobi erklären? Ich möchte es dem Tobi nicht so richtig erklären. Der Tobi sollte eigentlich wissen, wie wir ticken. Okay. Also Stefan und ich wollen auf gar keinen Fall Sachen zusammen gucken. Der ganze Clou vom Fernsehballett ist quasi, dass wir Sachen gucken, aber getrennt voneinander und auch nicht darüber reden dürfen, sodass wir immer maximal überrascht sind, wenn wir miteinander sprechen, wie wir die einzelnen Sachen fanden. Also Netflix-Party ist vielleicht im privaten Umfeld interessant, aber nicht im beruflichen Umfeld.
Ja.
Stimmt's?
Jo. Jo. Naja, aber insofern natürlich ein wertvoller Hinweis für unsere Hörer, die ja anders Fernsehen gucken können, als wir beide es tun.
Ne? Ja, aber er hat das ja für uns vorgeschlagen. Seit wann haben wir denn so einen Service-Charakter?
Naja.
Corona holt echt nur das Schlechteste raus aus uns. Jetzt machen wir so professionell. Ich habe super viele Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir gemerkt, wie man die Nummer super, super gut sagen kann. Achtung, die Nummer vom Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett ist 030 für Berlin, 501 wie die Jeans, 54 7 54. Na?
Was war das für ein GBG in der Mitte?
Nicht GBG, wie die Jeans. 501 wie die Jeans. Levis.
Ach, wie die Jeans. Ich dachte, du machst so ein Melodiegeräusch.
Nein, 501, wie die Jeans. Schon wieder bist du kein guter, schwuler, bester Freund. Wirklich.
Ich weiß, was eine 501 ist. Vielen Dank.
Nichts davon, dass du schwul bist. Nur auf so einer Freundschaftsebene. Du bist richtig heterosexuell. Man kann überhaupt nicht über Fashion mit dir reden. Nein, du weißt, was eine Klatsch ist. Weißt du noch, als ich dir gesagt habe, was eine Klatsch ist?
Ja, nee.
Also da haben wir Shopping Queen zusammengeguckt. Doch, da haben wir bei mir zu Hause Shopping Queen zusammengeguckt. Und du warst wirklich, das war so niedlich, du warst wirklich bemüht, mitreden zu können.
Ja.
Und deswegen hast du Sachen gesagt wie, warum nicht mal eine Klatsch dazu?
So, ja.
Ja, na, da war aber Thema Schuhe oder irgendwas. Aber das war so süß,
weil du
das war dein erstes Mal.
Eine Klatsch.
Naja, du weißt, was eine Klatsch ist. Also 030 für Berlin. 501 wie die Jeans. 54 7 54. Wir haben es komplett runtergerechnet jetzt. Wir haben es jetzt geschafft, dass diese unmögliche Nummer eine super coole Nummer ist.
Ja, mir ist hier noch so was zugespielt worden, so eine Szene. Ich spiele das mal ein hier.
Ja, bitte.
Marke. Will you marry me?
Yes.
Weißt du, was das ist?
Nein. Weinende Menschen? Irgendjemand fragt irgendjemand.
Oh. I knew you were likely to take a wife.
Can we come in yet? We're dying out here.
Ah, ich weiß. Friends.
Come in.
Ich dachte, das ist aus irgendeinem Bachelor oder so.
Nein, nein, das ist die...
Da sind Monica und Chandler.
Da sind Monica und Chandler als Friends.
Oh, und Joey, der endlich reinkommt.
Ja, genau.
Oh.
Ja, sollen wir darüber noch kurz reden? Oder lieber nicht?
Ja, ich weiß nicht. Also wir möchten, also ich habe ja aus lauter Langeweile meinen Freund gefragt, ob jetzt endlich mal geheiratet wird.
Ist das denn gut, das so zu erzählen?
Nee, vermutlich nicht. Aber das ist ein bisschen mein Hauptproblem mit der gesamten Geschichte, hat sich rausgestellt in den letzten Tagen. Der freundliche Bratenmitbewohner und ich, ne? Wir ja. können uns gut leiden, wir können schon super lange gut leiden. Wir haben schon letztes Jahr beschlossen, lass mal irgendwann heiraten, bringt ja nichts. Und dann war eigentlich nur noch der Plan, wer zuerst Bock hat, den anderen zu fragen, gewinnt. So, und dann habe ich gefragt und dann wurde ja gesagt und dann war ich komplett überfordert von, wie andere Menschen darauf reagieren. Also toll und es gab wahnsinnig viele Glückwünsche über, ich bin bei Instagram und so, weil ich so vor Freude das gepostet hatte und dann hatte ich komplett unterschätzt, dass dann meine Nachbarin an mir vorbeigeht und sagt, Glückwunsch. Und ich sag, warum denn? Und dann sagt sie, na hier, wegen der Verlobung, habe ich in der Gala-App gelesen. So was passiert. Ja, und dann, das hatte ich, und jetzt habe ich das Gefühl, dass das vielleicht ein Fehler war. Und gleichzeitig sind alle so, und wann denn, und wo denn, und wie denn, und wer kommt alles? Und eigentlich möchte ich ja wirklich ganz alleine heiraten. Der also
schon,
und ich, die
ihm.
Hunde,
okay.
Tschüssi. Ja, also das wäre, wenn er Zeit hätte und da wäre, wäre es schon angenehm für mich.
Ja.
Das will ich so schon sagen. Naja, und jetzt sind der und ich komplett low-key, jo, keine Ahnung, irgendein Standesamttermin fertig. Also uns geht's quasi ums Heiraten und nicht um die Hochzeit, habe ich rausgefunden.
Ja.
Ich finde nichts unattraktiver als eine Hochzeit. Ich sehe das, weil jetzt dauernd überall so Scheiß im Fernsehen kommt. Und die Vorstellung, dass da Menschen sind, mit denen man reden muss, die einen gratulieren, das ist so unattraktiv, dass es mich wirklich stresst, sodass ich in den letzten 2 Tagen kurz dachte, vielleicht ist das keine gute Idee, aber es geht nur um die Hochzeit. Ich will einfach eine verdammte Unterschrift, ja, bitte sagen und dann wollen wir ein Braten essen, fertig.
Ja.
Jetzt schon schlechte Laune von meiner eigenen Heiraterei. Außerdem hat das Standesamt bis zum 17.04. zu. Ich habe gestern versucht, mich mal um so Kram zu kümmern. Da werden nur noch Notfallheiraten gemacht. Man darf sich noch nicht mal anmelden zum Heiraten. Das muss man aber vorher.
Ja, naja.
Oh. Ja. Naja, ja, das ist Ditte.
Hast du das in der Gala-App auch selber nachgelesen?
Nee, ich google das ja nicht.
Das ist sehr, sehr schlau. Aber ich möchte dir nur aus der Gala-App, ich habe es gar nicht zum Zitieren, aber der ganze Artikel ist super, weil es war so, wir haben schon ewig nichts von Sarah Kuttner gehört, die sich ja aus dem Fernsehen zurückgezogen hat. Und jetzt plötzlich überrascht sie uns mit privaten Nachrichten.
Ah, nach dem Motto, was macht eigentlich Sarah Kuttner in den letzten 20 Jahren? Oh nein,
ja,
und ist das gemein.
Naja, also einerseits ist es vielleicht ein bisschen gemein, andererseits würde man ja denken, bevor du dich da hinsetzt und diesen Artikel zusammenschreibst, der ja nur auf deinem Instagram-Posting im Kern ruht, könnte man ja einmal kurz googeln, ich habe lange nichts von Sarah Kuttner gehört, ich guck mal kurz, ob das Google auch so geht. Nein.
Ja, naja, ich habe auch nur 3-mal extra 3 gemacht und dann kam Corona. Kann sein, dass die Leute denken, dass ich vielleicht daran gestorben bin und mein Buch hat sich wahrscheinlich auch nicht so gut rumgesprochen. Ist schon in Ordnung.
Ich fand es ein bisschen lustig. Es ist vielleicht nicht so lustig, wenn man es selber, also ich meine, du vermeidest es ja, du kriegst es ja nur von mir und von deiner Nachbarin in dein Leben.
Und von meiner
gespielt.
Nachbarin.
Genau.
Ja, ja. Ja, ich unterschätze dieses ganze C-Promi sein manchmal wirklich. Ich denke dann so, oh Gott, wie cool, ich habe so einen coolen Tag, ich kann die Leute auf Instagram und auf Twitter tatsächlich gut leiden, weil das irgendwie spezielle Fans so sind, also will ich denen das sagen und danach denkt man direkt, ach fuck, stimmt, die DPA hat ja auch schon lange nicht mehr geschrieben, dass mir warm ist oder irgendwie so und ich bin so ein bisschen unprofessioneller.
Eilmeldung. Sarah Kuttner freut sich schon auf den Herbst. Das ist das Gute an diesen Corona-Zeiten, dass diese Meldungen gerade nicht mehr so richtig durchdringen.
Ja, und ich hatte auch gehofft, dass heiraten in diesen Zeiten gut ist, weil dann vielleicht viele Leute das nicht wollen. Du darfst zurzeit tatsächlich nur zu zweit heiraten und einen Dolmetscher kannst du noch maximal.
Aber ist doch perfekt. Ist doch genau das, was
du willst. Ja, ich finde, es ist wirklich exakt, was wir wollen. Ich habe schon vorbereitet, was ich denen sagen werde. Ich werde der Standesbeamtin sagen, bitte machen Sie es so kurz wie möglich. Erzählen Sie mir nichts Emotionales. Was soll mir da so ein fremder Mensch einen über die Liebe erzählen?
Der Braten ist schon im Ofen.
Der Braten ist im Ofen, exakt. Die sollen sagen, hier, Sari, Bratenmann, ja, nein.
Könnte sein, dass das auch so eine Formulierung ist, die Leute dann gerade in dem Zusammenhang in den falschen Hals kriegen. Wir mussten jetzt schnell heiraten, weil der Braten war schon im Ofen.
Der Braten schon im Ofen. Also es stehen aufregende Zeiten bereit und es ist, glaube ich, hier der einzige Ort, merke ich gerade, wo ich drüber rede. Das ist auch immer das Gefährliche an so einem Podcast. Ne? Wenn jetzt hier die Bunte säße und was fragen würde, würde ich mein eingeschnapptes Arschlochgesicht aufsetzen und sagen, das ist ja wohl ein bisschen privat, das geht sie gar nichts an. Ich bin auch nicht so richtig ein stringenter Mensch, könnte man sagen.
Wobei der super Trick, den ich angewandt habe, ist ja am Anfang zu sagen, du musst sagen, wenn du nicht drüber reden willst. Und du so bla 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 bla.
Ja, genau. Na, weil das ist diese Podcast auf Entfernung Sache. Das Gefährliche ist auch wirklich und damit auch das Interessante für die Zuschauer, dass es ein bisschen, Zuhörer, dass es wirklich ein bisschen ist, als wenn du und ich privat telefonieren. Da erzählt man sich schnell mal, ob man sich heute schon gewaschen hat oder nicht.
Und du
nein,
sitzt im
ich
Bett.
Noch nicht, denn es ist erst um zwei.
Und du sitzt im Bett. Also ich meine, das ist ja auch, da würdest du ja, also mit so vielen bunten Reporterinnen hast du da auch noch nicht gesessen.
Ja, die Trick. Eine, aber die war super süß und die hat auch versprochen, dass sie nichts davon schreibt.
Hat sie dann auch nicht?
Das glaube ich, nö.
Nachdem du den Anwalt dahin geschickt hast.
Nee, weil die auch nicht wusste, was ich beruflich mache. So, sollen wir eigentlich mal apropos beruflich, reden wir schon seit einer Stunde und haben noch nicht über Fernsehen gesprochen?
Ja, 30 Minuten, aber
ja, die Leute haben noch Bock zu hören. Komm, wir fangen an. Wir wollten, ich glaube, es würde Sinn machen, wenn du so weit bist, wenn wir mit diesem super komischen... Ah nee, ich wollte dich eine Sache noch fragen. Können wir vielleicht eine neue Rubrik machen? Die würde so heißen, Sarah, gibt's eigentlich was Neues bei Big Brother?
Und okay, sollen wir das mal probieren?
Also nur, ich muss den Produzenten noch fragen. Ich weiß nicht, ob mein Produzent findet Big Brother scheiße, aber Fakt ist, es läuft nun mal und zwar monatelang und ich sehe mich verpflichtet für Deutschland, das zu gucken, um einmal in der Woche das zu sagen. Also sag, ob du es eine gute Idee findest, ich biete es nur an.
Lass uns das mal ausprobieren, wie sich das anfühlt.
Ja.
Sarah, gibt es eigentlich was Neues bei Big Brother?
Ach gucke, jetzt wo du fragst, ist tatsächlich was passiert. Denn auch Big Brother hat mit Corona zu kämpfen. Möchtest du wissen, wie die denen das gesagt haben?
Ich glaube, es ist zu
riskant. Warte, die Frage will ich nicht stellen, weil ich habe Angst, dass du dann Nein sagst.
Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, du müsstest dann einfach in so einem Flow bleiben und mir nicht zwischendurch
Okay, dann mache ich. Ja, dann lass nochmal machen und dann flow ich direkt los und vielleicht mache ich noch einen Jingle.
Sarah, gibt es eigentlich was Neues bei Big Brother?
Stefan, gut, dass du fragst. Interessanter Fakt, Corona macht nämlich auch nicht vor dem Big Brother Haushalt. Wobei, das stimmt nicht. Jetzt mal ohne Quatsch. Ich gucke das ja jeden Tag. Ich liebe es sehr. Ich weiß, dass du nicht drüber reden willst.
Abgelesen, aber ich lasse dich einfach ausreden jetzt.
Na, ich habe es ja mit Absicht so. Das war ich wollte das professionell machen.
Ja.
Ich gucke es gerne, du weißt das und du verachtest mich dafür. Aber diese Woche war tatsächlich, beziehungsweise letzte Woche spannend, weil die letzten Montag dann dachten, die müssen den armen Würsten im Haus jetzt mal doch Bescheid sagen, dass da draußen die Welt untergeht, weil die das wohl wirklich nicht wussten. Und ich war einfach nur so ein bisschen geierig drauf, weil ich dachte, mal gucken, wie das wird. Und halte ich fest, das war richtig gut. Also du wirst es nicht glauben, aber Jochen Schropp ist, also dass es richtig gut war, wirst du nicht glauben, aber die haben den Jochen Schropp ins Haus gesetzt mit so einem Arzt hinter eine Scheibe und haben den dann, alle Bewohner saßen da und haben den auf eine wahnsinnig gute Art in sehr kurzer Zeit und sehr überhaupt nicht panikmachend erklärt, wie das läuft. Und ich fand es wirklich cool. Die haben so Nachrichten der letzten Wochen zusammengeschnitten, damit die irgendwie peilen, das ist so der Aufbau, das ist das, was gerade passiert, das fängt an in Italien. Du weißt schon, die ganze Geschichte in sehr kurz erklärt. dieser Arzt ist wahnsinnig gut, weil die haben, was ich wirklich ein bisschen rührend fand, und gleichzeitig ist das auch mein Hauptproblem mit der Sache, sofort angefangen zu weinen und natürlich totale Angst gehabt, weil du das ja nicht so richtig peilst in dem Moment, was das für eine Bedeutung hat. Und dieser merkwürdige Arzt und auch Jochen Schropp haben sich so Mühe gegeben, das ganz still und ganz entspannt zu erklären, und die haben super süße Fragen gestellt, zum Beispiel, wie sieht's denn in den Altenheimen aus? Ich arbeite doch da, wenn das die Risikogruppe ist. Und das war wahnsinnig, wahnsinnig niedlich. Gestern haben die dann nochmal so ein Corona-Update gemacht. Augenscheinlich gibt's montags jetzt immer die Neuigkeiten zu Corona. Und selbst da ist es super niedlich und die erklären das, und die haben denen auch so Nachrichten von ihren Freunden, so Grußbotschaften reingeschickt, was ein bisschen witzig war, denn das waren sehr, sehr viele Leute, wo ich so dachte, ich persönlich kenne gar nicht so viele Leute, die mir Videobotschaften schicken könnten. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Trick von denen, so viele Leute wie möglich zu nehmen, damit die nicht denken, dass die ganze Familie schon ausgestorben ist, weißt du, und man nur noch den letzten röchelnden Opi vor die Kamera gezerrt hat, der irgendwie sagt, ja, ja, Oma Inge, geht's auch gut, entspann dich mal. Also gab's irgendwie so 4, 5 Nachrichten pro Person und alle so, hey, hier draußen ist alles gut, macht euch keine Sorgen. Ich war wirklich gerührt davon. Ich krieg jetzt die ganze Emotion nicht nochmal zusammen, aber ich weiß, dass ich da saß und fast Pipi in den Augen hatte, und ein Teil von mir informiert sich jetzt immer da. Ich denke immer so, oh, einmal.
Sarah.
Ja, weil die, du musst es wenigstens mal gucken, weil die wirklich auf eine richtig coole Art, nicht Panik machen, zusammenfassen, was wichtig ist und was nicht. Es ist mir egal, ob du mich verachtest. Big Brother sind alle meine Freunde.
Ich habe da ein bisschen, ich habe da mal reingesagt, bin auch gestern hat zufällig vorbeigegangen, als die ganz schockiert waren, als sie dann hörten, dass auch die EM abgesagt ist. Und der Grand Prix.
Ja, na, weil das doch unmöglich scheint, deswegen.
Ja. Das war jetzt noch gar keine Kritik.
Ach so, okay, war noch gar nicht so weit, okay.
Ich finde das ganz gruselig, dass du in dieser Abhängigkeit von diesem Sender und der Produktionsfirma bist. Und egal, wie gut die das machen, und ich glaube, ich würde dann das, egal. Nehmen wir mal an,
aber die sind doch nicht abhängig, die können ja gehen.
Nein, aber du bist ja zum Beispiel total abhängig davon, ob die dir das sagen.
Von Informationen, ja. Also ja, aber auch dann, auch unter diesen Umständen kannst du ja gehen. Du kannst sagen, das ist mir nicht genug Informationsfluss, aber stattdessen vertrauen sie eben drauf, dass sie genug Informationen
haben. Naja, aber die haben es denen ja auch erst mit Wochenverspätung gesagt.
Ja, ja,
und das fand ich auch. Die haben irgendwie diese Promis da reingeschickt und die durften da nicht drüber reden und sowas. Und ich meine einfach nur, das ist natürlich die ganze Grundkonstellation, aber ich finde, an der Stelle wird einem das nochmal deutlich. Du bist davon abhängig, dass in Situationen, wo du überhaupt nicht weißt, was passiert, ob ein Angehöriger von dir Probleme hat, ob gerade die Welt untergeht, wie es tatsächlich gerade ist, bist du davon abhängig, wie diese Produktionsfirma entscheidet, was das Beste für ist. Entweder für dich oder vielleicht für die Quoten.
Aber warte. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass sie sehr wohl vorher mit allen Angehörigen Kontakt hatten von denen. Und die haben entscheiden lassen, wollt ihr, dass wir denen das sagen
das
oder nicht?
Das
glaube ich schon. Ich glaube, sonst wäre es unverantwortlich. Dann frage ich den Jochen Schropp. Wir rufen jetzt den Jochen Schropp an.
Die sind total abgerührt. Ist das immer noch
Ende Mulfe? Können wir den Jochen Schropp anrufen?
Was?
Entschuldige, jetzt mal ohne Quatsch. Wollen wir den Jochen Schropp anrufen und fragen?
Aber nicht jetzt.
Warum nicht?
Ruf den Jochen Schropp an. Ich weiß nicht, ist das erlaubt?
Ich weiß nicht, wir nicht
vorher seine Verantwortung?
Nein, der ist süß. Ich habe dem schon per SMS gesagt, dass ich fand, dass die das sehr, sehr gut gemacht haben. Ich war wirklich so berührt davon, dass ich ihm geschrieben habe, Jochen, das war sehr, sehr, sehr gut. Und er war ganz gerührt. Also ich durfte ihn, glaube ich,
anrufen. Das geht, indem du ihn anrufst und einfach auf laut stellst und das dann für eines deiner Mikros hältst.
Aber ich muss ja hier auch noch ein Mikrofon laufen lassen.
Ach so, oh ja, das stimmt, du machst das ja. Nein, komm. Wir sprechen nächstes Mal mit dem. Da gibt's ja leider.
Ja, wir finden es nochmal raus. Okay. Nee, sprich mal weiter. Du hattest ja zu Recht zu meckern, dass man da abhängig ist von denen. Ich glaube, dass es so nicht ist.
Ich glaube, es ist hundertprozentig so. Ich traue auch da der Produktionsfirma alles zu, alles Schlechte auch.
Ja. Ja, das stimmt schon.
Und also das macht, aber also ich weiß gar nicht, das ist natürlich, du unterschreibst ja am Anfang irgendwie sowas, wenn du da ins Haus gehst. Und ich finde, das macht einem das nochmal so klar, wie krass das ist, dass du da wirklich abgeschnitten bist und dich darauf verlassen musst, dass irgendwelche Leute da die richtigen Entscheidungen für dich treffen. Das finde ich echt ein bisschen gruselig.
Gruselig. Ich finde, es ist jetzt tatsächlich mal ein fucking Experiment. Das ist jetzt ein Experiment im Experiment. in Italien und irgendwo sitzen ja, das haben die ja gestern auch gezeigt, auch gerade Leute in irgendeinem Big Brother Haus, die haben sich dann da irgendwie gegenseitig gegrüßt. Was ich gruseliger fand und wirklich nicht gut, und da habe ich mich, obwohl ich zugeguckt habe, ein bisschen eklig gefühlt, ist dieses, ich finde, die hätten das nicht live machen müssen, nicht den ersten Moment, wo man denen das sagt, weil das ist wirklich so gruselig. Du guckst den Leuten dann wirklich mitten ins Gesicht, während sie eine total beängstigende Nachricht kriegen und das dann da draufhalten, das fand ich zu intim.
Aber das ist ein guter Punkt. Das ist genau sowas, wo man auch sagen kann, nee, das ist auch irgendwie ethisch, moralisch nicht in Ordnung. Oder zumindest, das muss nicht sein. Das wäre jetzt so die einfachste Form von Empörung, die ich jetzt da hinkriegen würde.
Man hätte es auch einfach nur filmen können und danach, allein das macht einen Unterschied, es danach aufzuzeichnen. Aber live zuzugucken, wie den, und das ist aber gleichzeitig natürlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch der eklige Reiz daran gewesen.
Ja, natürlich.
Man weiß, heute Abend sagen die, ja, natürlich bin ich so, aber ich sag's wenigstens, alle anderen sind auch so. Die Erwachsene ich bin, ne? Alle anderen sind auch so.
Aber ich sag's.
Genau, ich sag's wenigstens. Das macht mich besser. Naja, ich dachte mir eh schon, dass du das nicht so gut findest, aber irgendwie hat's mich geflasht. Und da du die Rubrik gibt's was Neues bei Big Brother jetzt vollkommen überraschend geöffnet hast, musste ich ja was sagen.
Ja, nee.
Die ist zu Ende. Das gab's Neues bei Big Brother. Bing.
Oh.
Kommen wir bleiben beim Thema Corona und kommen zur Quarantäne-WG, eine Sendung, die der Stefan für uns ausgesucht hat.
Ich habe halt gedacht, weil es jetzt diese ganzen Sendungen gibt und normalerweise nehmen wir diesen Podcast montags abends auf und der kommt dann, ihr hört den ja jetzt am Mittwoch. Und ich dachte, wenn jetzt am Montagabend diese ganzen Quarantäne-Sendungen gehen, wäre das so ein bisschen merkwürdig. Deswegen ist es jetzt schon Dienstag und wir haben noch die Chance, über Pocher, Jauch und Gottschalk in der RTL-Quarantäne-WG zu reden. Das lief am Montag zum ersten Mal, läuft diese Woche jeden Tag um 20.15 Uhr. Soll ich kurz sagen,
was das ist? Das läuft jeden Tag?
Ja. Ja. What? Eine Stunde jeden Tag, 20.15 Uhr.
Ich sag nicht, wie ich es finde.
Es ist im Grunde nicht mehr als so eine Skype-Schalte. Du hast diese drei... Was? Das war noch gar kein Witz.
Ich lache. Doch, ich freue mich, weil es genau das ist. Das ist einfach original so, als wenn, keine Ahnung, als würde man mit seinen Eltern skypen.
Es ist auch original so. Also man hat nicht irgendwie da ein Kamerateam oder ein Mini-Kamerateam oder auch nur eine hochwertige Kamera den Leuten nach Hause geschickt. Die haben noch nicht mal so ein kleines Elvis Presley-Mikrofon bekommen.
Nee, komm,
sondern
nix.
Sitzen da mit ihren Earpods und Kopfhörern und reden eine Stunde miteinander. Es war noch dabei.
Pocher, Günther Jauch, Oliver Pocher, Thomas Gottschalk als festes Team.
Pocher ist infiziert, muss man vielleicht noch dazu sagen.
Und Corona hat er auch noch, ne? Entschuldigung. Badabums. Ja, wenn man hier kein Korrektiv hat, außer den Hund, der mir seinen niedlichen Bauch entgegenstreicht, damit ich da dran rumstreiche, dann ist es schwer, die guten von den schlechten Witzen zu trennen. Entschuldigung.
Ja, naja. Dann hatten sie noch, wie heißt sie, Lara Karasek?
Laura Karasek.
Ja. Und später war noch Max Giesinger irgendwie zugeschaltet, der zufällig irgendwie seine neue Single noch auf der Gitarre spielte. Und das war's.
Das war's? Ich habe nur eine halbe Stunde geguckt. Ah, nee, die haben noch eine Ärztin dazu geschaltet. Soweit habe ich noch gesehen. Ja, und dann wird das immer wie so ein Splitscreen vollkommen ungünstig auf dem Hauptfernsehschirm in so Teile geteilt. Das macht eigentlich nur Spaß, wenn es vier sind, weil dann ist es befriedigend anzugucken. Aber es sind ja meistens drei und unten links ist noch ein Feld frei, wo steht, hier kommt demnächst irgendwas, ne?
Wo dann teilweise auch so Instagram-Fragen und sowas eingeblendet wurden.
Ja, aber sag mir kurz nochmal, was das Prinzip, was soll das? Ist das wie eine Talkshow, so eine Krisentalkshow, aber von zu Hause? Was ist das Genre?
Das ist eine gute Frage. Also
ich glaube, es ist wie eine Talkshow.
Was?
Es ist wie eine Talkshow, nur dass keiner der Moderator ist.
Na genau, es ist wie eine Talkshow, keiner ist der Moderator. Es ist, aber ich kann das schlecht beantworten, um das schon zu bewerten. Ich finde das schon
eine Bewertung. Das ist ja jetzt nur so zwischendurch.
Ich finde das ein bisschen schon das Grundproblem, dass man sich nicht überlegt hat, wollen wir das eigentlich hier machen, um die Leute abzulenken, zu sagen, alle sind zu Hause, alle sind mit den Nerven durch und wir machen hier abends mal eine Stunde Spaß. Oder wir besprechen hier abends nochmal das, worüber ihr den ganzen Tag schon geredet habt. Und wir haben noch eine Ärztin, nachdem ihr den ganzen Tag schon im Fernsehen irgendwelche Expertengespräche gehört habt.
Exakt.
Und jetzt kann man noch zusehen, wie Thomas Gottschalk diese Grundsympathie, die Ärztin war super, an der ist überhaupt nichts auszusetzen.
Ja, die war die Beste von allen.
Ja, aber und diskutiert das da nochmal durch. Und es ist nicht so richtig klar,
ja, was ist das ja. Genre? Also was will man mit der Sendung machen? Soll das nochmal so journalistisch sein? Oder soll es eigentlich so eine schöne Ablenkung sein? Und irgendwie ist ja, es beides und es ist beides nicht.
Nee, ich finde, es ist, also erstmal will ich mal sagen, was mich wahnsinnig nervt beim allerersten Blick schon, das sind doch alles Fernsehleute. Wie schwer kann es sein, in der eigenen Wohnung einen Hintergrund zu finden, der wenigstens semi-attraktiv ist? Stattdessen sitzen all diese alten weißen Männer vor einer alten weißen Raufasertapete. Mich hat das wirklich wahnsinnig gemacht. Alleine der, also alle auch im so T-Shirt, Thomas Gottschalk sieht aus, als wenn er ein bisschen riecht, als wenn er schon länger nicht mehr geduscht hat. Mit so einem T-Shirt, komplett kaputt und alt und faltig und alle gucken auch so schlecht gelaunt. Aber selbst Günther Jauch hat im Hintergrund so einen komischen, ich weiß gar nicht, wie man da, wie so ein Hotelzimmer-Bilderrahmen, weißt du, so einen gold angemalten Bilderrahmen mit irgendeinem hässlichen blauen Bild drin und man sieht es aber nur ein bisschen und keiner achtet darauf, wie es aussieht. Das nervt mich wirklich, weil es ist dennoch RTL und wie schwer kann es sein, sich ein verficktes Hemd anzuziehen und nicht in der Jogginghose von gestern dazustehen. Selbst ich habe hier original eine Propellermütze aufgesetzt gerade. Da schicke ich dir noch ein Foto von, weil ich fand, ich muss mich vernünftig anziehen für den Podcast und ich habe sogar Mascara drauf gemacht, obwohl keiner zuguckt. Also ich finde, das sieht vor allem schlecht aus. Das sieht wirklich aus, als wenn man mit Mama und Papa, die auf dem Land wohnen, skypt und man möchte denen eigentlich sagen, Mama, mach mal den Computer ein bisschen weiter weg und den Bildschirm ein bisschen nach unten gebogen, damit du im oberen Drittel oder was auch immer. Allein das nervt mich. Das ist RTL, das kostet doch Geld. Sollen die sich doch hübsch machen da?
Naja, Geld kostet das ja nicht.
Naja, nee, aber ich meine, ich zahle. Oder irgendjemand zahlt doch Geld, oder? Das ist ja auch nicht öffentlich-rechtlich. Ach, sollen die auch machen, was sie wollen.
Naja, die Werbeindustrie, das bisschen, was es an Werbeindustrie noch gibt. Also, das hat mich gar nicht gestört. Ich fand das sogar auf eine Art ganz sympathisch. Ich fand es auch merkwürdig, dass die alle in irgendwelchen weißen T-Shirts oder Hemden da saßen. Aber ich fand das auf eine Art...
Da kommen vor weißen Wänden.
Ja, das hat mich aber... Das, irgendwie fand ich das nett zu sagen, wir sind tatsächlich jetzt bei denen zu Hause. Also, es war jetzt ja, nicht so wie Fernsehen.
Ja, wir sind jetzt privat
hier. Ja.
Mhm. Und ja, ja, das stimmt schon.
Man hätte trotzdem, also ich meine, wir sind hier ja auch am Improvisieren mit der Technik und das klappt manchmal erst im zweiten Versuch oder so. Da hätte ich jetzt bei RTL auch gedacht, so, da war nämlich das mit dem Ton und mit der Technik und sich verstehen, so war schon auch sehr an der Grenze. Hätte ich auch, da bin ich auch so ein bisschen hinterhergerissen. Ich hab irgendwie eine Grundsympathie dafür, dass offensichtlich jemand ausgerechnet bei RTL gesagt hat, ey, komm, wir machen das jetzt einfach und dann haben wir Gottschalk, Pocher und Jauch und dann wird schon irgendwas passieren, was Leute sich gerne angucken. Also ich habe da erstmal so einen großen Sympathievorschuss.
Aber das ist ja nicht passiert. Also ja, du hast recht, das ist das irgendwie Problem. Nice, den zwei großen Leuten des deutschen Fernsehens und Oliver Pocher dabei zuzugucken. Entschuldigung, aber der geht mir in letzter Zeit leider vermehrt auf die Nüsse. Ich verstehe, dass es wirklich ein bisschen fetzt und man denkt, ach guck mal, so sieht so runtergekommen, sieht der Gottschalk privat aus und ja, dann trinkt er zwischendurch aus so einer komischen großen Brauseflasche mit Etikett drauf, irgend sowas vom Netto oder so. Das ist schon cool, das ist auch ein Reiz zu gucken. Aber ehrlich gesagt finde ich, oh, jetzt fällt hier mein iPhone-Mikro immer runter, warte mal.
Ach, du Scheiße.
Mein Produzent ist super streng, was das angeht. So, wo war ich stehen geblieben, dass es so unattraktiv aussieht? Naja, was mich außerdem wirklich nervt, ist, dass die auch alle drei komplett genervt aussehen. Die sehen auch alle drei, finde ich, aus, als hätte RTL ihnen erst 5 Minuten vorher Bescheid gesagt. Als hätte man die so bei irgendeinem geilen, keine Ahnung, 3D-Puzzle-Bauen gestört. Alle sind so, wann ist denn das hier vorbei? Niemand lacht. Also deswegen glaube ich, dass es nicht der Unterhaltung dient übrigens. Die haben alle die ersten 20 Minuten, die ich gesehen habe, gucken alle super ernst, hören zu, unterbrechen sich nicht, machen keine Witze. Und dann ist es mir nicht newsworthy genug, wenn die da im T-Shirt auf dem Klo sitzen. Also dann muss man sich entscheiden für zu Hause und lustig. Dann geht T-Shirt und Billigbrause klar, finde ich. Oder man will aufklären und mit Ärzten telefonieren, dann finde ich, schadet wenigstens ein Pullover nichts und ein Glas statt einer Flasche. Vielleicht bin ich auch einfach alt.
Ja, und was ich das Verwirrende finde an der Sendung, ich finde, es ist eine Sendung, der Oliver Pocher sehr gut tut. Ich finde, ohne Pocher wäre das nicht auszuhalten.
Polly war Ocher.
Und es gibt
was? So häufiger, hast du gerade gesagt, ohne den wäre es nicht auszuhalten?
Ja, genau.
Warum? Was?
wie lange das gedauert hat. Ja, ernsthaft. Und es gibt häufiger so Momente, ich habe irgendwie ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Pocher, aber es gibt so Momente, wo der dem deutschen Fernsehen wahnsinnig gut tut. Es gab vor, ich glaube, inzwischen 10 Jahren so eine Fernsehpreisverleihung, die unerträglich war, bis Pocher endlich kam und alle beschimpft hat. Und das war super. Und hier
aber darf ich dich daran erinnern, dass du gerade gesagt hast, es gab vor 10 Jahren...
Naja, das wird
als ein Beispiel. Das ist ein Beispiel dafür, dass Pocher wertvoll ist fürs deutsche Fernsehen. Das ist ein Beispiel von vor zehn Jahren.
Zweites Beispiel ist halt von dieser Sendung gestern, weil es dann wirklich angenehm ist, jemanden zu haben, der zum Beispiel, also es entsteht diese übliche Stille, wenn du da irgendwie 4 Leute hast, alle per Skype zugeschaltet, keiner weiß, wer hat jetzt die Gesprächsführung. Und dann ist es sehr angenehm, wenn dann nach 10 Sekunden Stille Pocher ist, derjenige sagt, irgendeiner müsste jetzt mal was sagen.
Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, aber das beschreibt
und es war später noch... Es kam dann später noch der schreckliche Max Giesinger, der dann original irgendwie seine neue Single, ach so, habe ich gerade schon erzählt. Und dann war Pocher derjenige und ich weiß gar nicht, in welchem Maß das gespielt war oder nicht. Es war mir auch egal, der sagte so, ach echt, du willst jetzt noch deine Single, naja gut, dann mach halt. Und plus dann Max Giesinger auf der Gitarre spielen zu sehen und eingeblendet klein oben rechts in so einem Kasten Oliver Pocher, der wahrscheinlich auch, weil er krank ist, unfassbar leidet. Finde ich eine ganz schöne Kombination.
Ich weiß
der ist schon
nicht.
Gut auch, der ist als, nee, als Störfaktor ist der schon auch gut.
Ist der doch, nicht, doch. Der ist nur gut, wenn die, alle anderen schlecht sind und das ist wirklich erstaunlich.
Das wie, passiert ja oft
da
genug.
Hast, du hast ein gutes Beispiel gebracht mit diesem, irgendjemand muss mal was sagen. Das war nachdem Laura Karasek, was ein bisschen merkwürdig war, so emo wurde und meinte, dass sie jetzt, wo sie die Leute nicht mehr berühren darf, erstmal merkt, wie herzlich und liebesbedürftig wir Deutschen eigentlich sind, ne? Und dass man jetzt erstmal merkt, was einem fehlt, wenn man eigentlich umarmen möchte und danach war halt so unangenehme Stille, weißt du, in so einem Publikum würde dann normalerweise irgendein Idiot anfangen zu klatschen, notfalls der Warm-Upper, aber ich war erstaunt, dass auch die Nicht-Gesprächsführer Günther Jauch und Thomas Gottschalk einfach dann nur so in ihre Kamera reinstarten, da sagt man doch sowas wie stimmt, also irgendwas Moderatives und das war dann tatsächlich ein guter Moment, wie Pocher irgendwann meinte, ja irgendjemand muss jetzt was sagen. Aber gleichzeitig beweist das, dass da auch keiner die Führung hatte. Also man hat einfach da 3 alte Männer, naja, alten jetzt, aber du weißt schon, die und alle sind so, wer sagt denn jetzt als nächstes was? Wird das nicht vorher festgelegt oder was?
Jürgen, naja, anscheinend nicht. Also das weiß ich ja jetzt auch nicht. Also ja, es war nicht gut. Ich hab trotzdem das Gefühl, ich finde es irgendwie, es kommen ja ganz viele so Sachen jetzt. Ich habe noch geguckt, du hast dir das, ich habe gesagt, du musst es nicht gucken. Luke, einsam zu Hause, läuft jeden Tag jetzt um 6 bei Sat.1.
Ja, ich wollte dich fragen, wie das ist. Schlimmer wahrscheinlich noch.
Nee.
Oh.
Nicht schlimmer,
ach,
weil
lustig.
Die sich... Nein, weil sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht hat. Die haben ihm halt ein kleines Studio gebastelt, was aussieht wie zu Hause. Und er hat da irgendwie zwei Kameras. Er hat Godehard Wolpers, den fantastischen Godehard Wolpers, den man kennt von früher aus Schmiteinander und von den ganzen Feuerstein-Reisefilmen. Der ist bei Brainpool Produzent und der steht da so ein bisschen als improvisierter Sidekick. Und die haben sich so ein bisschen was ausgedacht, weil das einfach ja auch eine Live-Sendung ist, zu sagen, du machst so Sachen mit Publikum, mit diesem, wenn ich das jetzt erzähle, wirkt die Idee schon wieder so winzig. Die haben halt als Sendungsschild haben sie irgendwie nur so von ihm so handschriftlich Luke allein zu Hause mit so einem Herzchen einfach so hingekriegelt. Und er hat gesagt, gebt euren Kindern irgendwelche Wachsmalstifte oder was und schickt uns, malt uns das Sendungslogo.
Süß.
Das ist eine winzige Idee, aber so solche Sachen zu sagen, wenn wir jetzt jeden Tag on air sind und weil es auch irgendwie so ein Bedürfnis gibt zu sagen, entertaint us, dann wirklich das mit Publikum zu machen. Und Luke, ich bin gar kein Luke-Fan, aber der macht das angenehm, der kann da auch sehr lange vor sich hinreden. Ich habe es eigentlich gesagt, auch nicht so, ich muss es mir jetzt auch nicht angucken. Es ist jetzt nicht meine neue Lieblingssendung. Aber es ist schon, es ist schon besser als irgendein so ein Archiv Scripted Reality-Scheiß zu zeigen, finde ich das schon ganz schön. Und dann zeigt er ein paar.
Na, weil
paar
die Konzept haben dann augenscheinlich, richtig? Also die haben sich wirklich was überlegt und nicht nur.
Ein bisschen. Die haben sich ein bisschen was überlegt. Und das ist schon ganz schön. Die hatten anscheinend irgendwie auch Max Giesinger, der hat da auch gesungen. Es ist da,
wirklich?
Ja.
Oh, es ist armselig.
Es ist auch da so ein bisschen weird, dass das Fernsehen sich da so schwer tut, da jetzt so Entertainment zu improvisieren, wenn alle Leute das gerade tatsächlich machen. Es kommt jetzt am Mittwoch, kommt von Mark Forster so eine Musiksendung auf Vox, die so funktioniert mit diesen Heimkonzerten, dass die Leute, die Musiker zu Hause irgendwie Musik machen. Das findet ja auch alles schon statt. Also die machen das ja gerade alle auf YouTube und Facebook und wer weiß wo. So ein bisschen merkwürdig, dass sich das Fernsehen da jetzt so schwer tut zu sagen, komm, lass uns das mal irgendwie abbilden, dann fällt dir nichts anderes ein, als im Grunde ja drei alte Männer dahinzusetzen, die miteinander reden, während da draußen ganz viele Leute kreativ sind und ja, sich glaube, Sachen dass, ausdenken.
Ich glaube, dass das Fernsehen inzwischen, also jetzt bevor Corona kam, einfach aufgegeben hat. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo die wissen, ach, Hauptsache, wir machen auch noch ein Streaming-Portal, damit alle Sachen, die wir im Fernsehen machen, noch gesehen werden. Und jetzt kommt aber der aus Versehen, der ein Revival. Jetzt haben die Leute, ja, die Alten, wieder Bock, fernzusehen. Und das Fernsehen ist darauf gar nicht mehr vorbereitet, weil es einfach schon so, ja, komm, ist doch egal, wir machen die geilen Sachen in den Mediatheken. Und deswegen wissen die nicht mehr, wie das funktioniert, glaube ich. Ich glaube das wirklich. Die haben nur noch so Mediathekabgeordnete und drei Leute, die fürs Hauptprogramm zuständig sind.
Ich glaube, das stimmt total. Aber deswegen bin ich auch gespannt. Vielleicht ist das ja jetzt eine Chance. Das wird ja vermutlich noch ein paar Wochen so gehen.
Vielleicht entstehen coole Sachen.
Und vielleicht, wenn, wie gesagt, den Schritt erstmal von RTL zu sagen, komm, wir machen das jetzt jeden Abend um 7:45, wenn, den finde ich als ersten Schritt super, wenn den als zweiter Schritt noch was Gutes einfällt, was man damit macht.
Ja, wie zum Beispiel Make-up.
Was? Make-up?
Make-up, schönen Hintergrund für Thomas Gottschalk. Vielleicht können die Leute ein bisschen was malen, was der Pocher und der Gottschalk sich hinten rankleben können.
Du bist so oberflächlich.
Ich bin ein Style-Nazi, ist echt so.
So mit Concealer und allem?
Ah, und noch eine Sache, die du von mir gelernt hast.
Das lag in der, das Wort lag, das Wort lag in der gleichen Schublade wie Klatsch. Und da dachte ich, wenn die schon geöffnet ist, dann hole ich da noch was raus.
Das liegt auch in der gleichen Schublade. Du, ich habe eine ganz kleine Problematik. Wir haben ja jetzt schon sehr viel gesprochen. Etwa eine Stunde. Ich muss aufs Klo. Folgender Plan. Wir können entweder, redest du einfach weiter und ich gehe super schnell. Das könnte was werden. Oder wir drücken auf Pause, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute das gar nicht gut finden. Insofern lasse ich vielleicht einfach alles hier. Ich lege den, der Hund ist auch noch hier. Vielleicht kannst du einfach ganz oft Penny sagen und dann macht die irgendwas.
Okay.
Okay, ich mache super schnell, du unterhältst so lange die Leute. Tschö.
Aber Händewaschen nicht vergessen. Also du musst ja eigentlich schon wegen Händewaschen.
Ich muss jetzt weg, tschö.
Muss ja eigentlich wegen Händewaschen schon mindestens 20 Sekunden dauern. Wahrscheinlich hören sie jetzt gleich aus dem Bad Happy Birthday singen, wobei ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch macht. Es gibt inzwischen so viele andere Singvorschläge. Oh Gott, mir jucken jetzt schon wieder die Hände, wenn ich nur darüber rede. Ich habe auch gehört, ich weiß gar nicht, wie das medizinisch ist. Ein Freund von mir ist Arzt, der hat erzählt, dass eigentlich die kaputten, vom Waschen kaputten Hände natürlich viel gefährlicher sind für Vireneingriffe, als wenn ich die mal nicht waschen würde. Ach, das sind alles so merkwürdige Entscheidungen. Ich kann jetzt noch mal gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe hier auch ganz viele Themenvorschläge aufgeschrieben. Vielen Dank, es haben viele Leute geschrieben, Themenvorschläge, was wir denn gucken sollen und worüber wir reden sollen. Das waren so viele, dass wir die jetzt gar nicht alle abarbeiten können, aber wir können gleich anfangen, aber es macht gar nicht so richtig Sinn ohne Sarah. Das waren keine 20 Sekunden.
So, weil ich muss...
Das waren keine 20 Sekunden. Aber wahrscheinlich hast du einfach.
Ich muss nicht Hände waschen, wenn ich von meinem eigenen Klo komme, muss ich doch nicht Hände waschen. Ich habe auch niemanden getroffen. Also klar, aus Gründen der Hygiene, nicht, aber so bin ich nicht.
Das so läuft.
Okay, ich bin wieder da. Alles cool. Was hast du erzählt? So. War interessant?
Ja. Okay, ich habe noch mal ein bisschen über meine Haut erzählt und ich habe erzählt, dass wir ganz viele Themenvorschläge bekommen haben auf deinen Aufruf hin, was wir denn gucken und worüber wir reden sollen.
Ach, ja, das war ein Fehler.
Und zwar so viele, ich habe schon mal, also du hast da wahrscheinlich, weil es so viele Mails waren, hast du vermutlich da gar nicht reingeguckt. Ich habe schon mal
exakt, ein paar rausgegriffen. Es ist exakt das, ich so, schickt uns Mails, gebt uns Vorschläge, dann kommen hier irgendwie 1000 Mails an und ich denke, oh Gott, 1000 Mails, ich werde nicht eine davon lesen.
Sarah, ich als dein Produzent... habe mir gedacht, dass das so ist und habe deswegen diese Mails alle gelesen und habe schon mal angefangen, ein paar Beispiele rauszugreifen, dass es nicht alle sind und dass es uns und die Hörer nicht überfordert, aber ich habe, ich glaube, so 5 oder sowas, die wir jetzt schnell durchgehen können.
Kann ja, so gerne. Machen? Achso, du meinst, weil wir eh so super viel Zeit haben.
Der Ulrich empfiehlt Horse Girl. Und zwar, Sarah ist eine sozial isolierte Frau, die ihre Freizeit mit Pferden und übernatürlichen Krimiserien verbringt. Und Ulrich schreibt, mehr Arsch auf einmal geht ja kaum.
Der Ulrich kennt mich sehr gut. Horse Girl, okay.
Horse Girl, ne? So. Mhm. Jan Philipp empfiehlt What We Do in the Shadows. Das läuft auf Join Plus und wir sollen es unbedingt auch im Original gucken. Er sagt, es ist brüllend komisch und seine Frau hält es für den größten Mist überhaupt.
Wir können dann ja nachher noch mal ähnlich sein.
Ja. Bei unklar ist, wer ist, oder?
Nee, also eben nicht, weil du kein vernünftiger schwuler bester Freund bist. Du bist der super starke männliche Teil, der es brüllend komisch findet. Und ich werde genervt mit den Augenrollen.
Ach so, okay. What we do in the shadows. Wir reden vielleicht nachher nochmal off-air darüber, was wir dann wirklich gucken und was wir hier einfach nur vorlesen, was sich jeder selber angucken kann. Wir sollen, Jenny sagt, wir sollen Love auf Netflix gucken mit Paul Rudd und Gillian Jacobs. Sagt ihr das was? Love, wie die Liebe, Love.
Ich habe neulich irgendwas Cooles mit Paul Rudd gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Vielleicht war das das.
Ramona, The Great Pottery Throwdown. Und das klingt wirklich super. Sie schreibt, ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass ich noch nie in einem Pottery-Bahn war und auch noch nie bei einem Junggesellenabschied Tasten bemalt habe. Aber wie geil kann bitte Töpfern sein?
Ja, ich habe gestern auch auf Twitter irgendjemand gelesen, der meinte, ich muss jetzt da einen Kurs machen. Das ist im Grunde ein bisschen wie Project Runway, nur mit Töpfern oder so, oder?
Genau.
So stelle ich es mir vor.
Dazu gibt es den tollsten Judge der Welt, der aussieht wie Gérard Depardieu, aber wenn etwas besonders gelungen ist, anfängt zu weinen.
Ja, geil.
Ne? Alle Folgen gibt es auf YouTube, schreibt Ramona, ich würde mit Staffel 2 anfangen.
Ah, ja. Ich glaube, das mal, wir dürfen ja noch nicht. Ja, das klingt super.
Anne sagt, wir sollen Back with the Ex gucken.
Titel sagt gesehen.
Alles. Titel sagt alles, es ist noch cringier als Love is Blind tatsächlich, schreibt sie.
Nee, das stimmt nicht, aber es ist ähnlich cringy. Es ist weniger cringy. Okay. Aber es ist ähnlich. Das kann ich auch empfehlen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dir das empfehlen, dachte ich, nee, ist zu nah dran an Love is Blind. Aber im Grunde so Ex-Paare, die es nochmal miteinander versuchen und dann auch jeweils in die Wohnung des anderen ziehen müssen. Das ist so ein bisschen belanglos. Das ist, glaube ich, auch australisch und so. Wobei, das hat damit ja nichts zu tun, aber es ist nice. Ja, also so
jetzt noch australophob, was denn noch, Frau Kuttner?
Ja, die Amis sind immer so geil, mega assi. Das ist ja ein gutes australophob gewesen. Das ist dann einfach nicht ganz so oll, wie Amis Bock drauf haben.
Was? Australier sind viel prolliger als der Rest der Welt.
Ich fand Australien das nicht
sind
so
die prolligsten überhaupt.
Okay, bitte beruhige dich, Stefan. Ist schließlich Corona. Und du bist Risikogruppe. Du darfst dich nicht so da aufregen.
Und dann hat Katrin, was bin ich? Risikogruppe?
Ja.
Mit 50?
Ja, wegen Vorerkrankung. Du hast Neurodermitis, du hast die Sache mit dem Fuß.
Okay.
Ja, die Mutti sorgt sich um dich. Was sollen wir noch gucken? Also das kann ich empfehlen, aber nicht im Sinne von, wow, es ist das Krasseste, was man gesehen hat. Aber es glotzt sich voll schön weg, wenn man Bock auf ein bisschen Reality-Trash hat. Das ist schon ganz schön gut.
Und als letztes, also es kamen noch mehr Vorschläge, nicht empört schreiben, warum sind meine Vorschläge nicht drin? Ich habe ein paar ausgesucht, damit es jetzt nicht zu überwältigend wird. Hat Katrin drei österreichische Sachen empfohlen. Kaisermühlenblues, Serie aus den 90er Jahren, behandelt viele Themen, die bis heute aktuell sind. Rassismus, Korruption, Toleranz, Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ich weiß nicht, es könnte ein bisschen belastend sein in diesen Zeiten. Vier Frauen und ein Todesfall. Mit der fantastischen Adele heißt die, glaube ich, dann in Österreich. Neuhauser, die Tatortdarstellerin, die ist wirklich super, super toll. Sobald jemand im Umkreis der vier Frauen stirbt, vermuten sie sofort ein Verbrechen dahinter und sind mit Leidenschaft dabei, den Tod aufzuklären. Und der dritte Vorschlag heißt MA2412 oder 2412 oder 2412 oder Kult-Sitcom der 90er, 2000er Jahre, spielt am fiktiven Amt für Weihnachtsdekorationen.
Jo.
Das gefällt mir ganz gut.
Ich könnte schon wieder Weihnachten übrigens. Wegen der ganzen Drinnen-Sein-Geschichte. Ja, kann sein, dass es ausfällt, weil mehr als zwei Leute beschädigt sind.
Irgendwer hat auf Twitter den Vorschlag.
Gar nicht raus. Entschuldigung.
Irgendwer hat auf Twitter den Vorschlag gemacht, ob man jetzt anstatt alle Dinge abzusagen, alle Termine und Olympia und sowas, alles, ob man nicht einfach die Zeit anhalten soll, bis diese Krise vorbei ist. Sozusagen, wir sagen jetzt keine Termine mehr, aber wir sagen, es bleibt jetzt einfach der, was haben wir, 24. März 2020. Und wir zählen erst dann wieder weiter, wenn wir durch diese Krise sind. Und dann müssen wir nichts absagen.
Das ist wirklich eine gute Idee.
Ja.
Findest du nicht?
Ja.
Ja, aber das würde jetzt einfach ein bisschen einfacher machen. Bei mir wurden ja auch viele Sachen abgesagt und die würden dann einfach stattfinden trotzdem. Ist doch cool. Gibt einem finanziell ein besseres Gefühl, finde ich. Auch wenn sich nichts ändert.
Okay.
Ist wie schlafen.
Oder bitte?
So. Was? Ist wie schlafen, wie so ein Winterschlaf, dass man kurz mal weg ist und danach wacht. Naja, das ist ein schräges Bild. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich finde das ganz gut. Die Leute sollen uns das mal weiterschicken und dann lesen wir das vor. Dann müssen wir uns selber nicht Gedanken darum machen, was man den Leuten sonst noch empfehlen kann, sondern Hörer empfehlen Hörern.
Ja,
wir wollen in der nächsten Folge, die ja jetzt schon am Samstag kommt, Ja. Wollen wir ja anfangen, unregelmäßig mit Promis zu telefonieren. Der Micky Beisenherz wird mit uns telefonieren am Donnerstag. Nächste Woche kommt Markus Kafka. Und die empfehlen dann quasi auch Serien. Und so könnt ihr Zuhörer quasi, euch Zuhörern über E-Mail Serien empfehlen. Und der Stefan liest die immer vor, damit ich die nicht lesen muss. Wie findest du das? Da müssen wir nichts recherchieren.
Ja, finde ich ganz okay. Bitte mit einer kurzen Begründung. Also so, ja, haben die meisten jetzt auch schon gemacht. Ja, aber auch gerne ganz knapp. Weil wir haben ja noch was anderes zu tun.
Genau, so ein, zwei Sätze Zusammenfassung und Bewertung.
Was hattest du für eine E-Mail-Adresse letztens gesagt dafür?
Liebe@, aber funktioniert doch alles. Warum nicht Hörer für Hörer? Ach nee, das sind zu viele Umlaute, das funktioniert alles überhaupt nicht. Ja.
Corona@fernsehballett.
Ja,
corona@kleinesfernsehballett.de.
Corona-Empfehlungen. Also der Trick ist doch, dass man eh alles @kleinesfernsehballett.
Ja, aber das sagt das doch nicht.
Achso, das soll ich ja nicht sagen. Okay, die E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben, ist corona@kleinesfernsehballett.de. Bitte schickt uns, aber eigentlich im Grunde euch selber, Glotz-Empfehlungen. Wir lesen die dann vor. Dann hört ihr auch mal euren Namen im Radio. Wie früher, das war uns früher wichtig, uns Menschen unseren Namen im Radio zu hören. Und wir müssen nicht selber recherchieren. Das ist also Win, Win, Win. Ein Hattrick.
Was sind das für niedliche Geräusche hinter dir?
Das ist der kleine Hund. Der kleine Hund war jetzt kurz von einer kleinen Pause, die wir gemacht haben, ein bisschen abgelenkt und wollte jetzt dringend spielen. Und dann haben wir aus Versehen gespielt und jetzt hören wir auf zu spielen und jetzt quietscht der Hund. Wobei, jetzt wird er gerade bespielt. Hallo, kleiner Quietschhund. Entschuldigung, wir müssen jetzt arbeiten. So, wir labern und labern und haben noch nicht mal über das Fernsehen gesprochen, richtig?
Genau, wir haben ja noch zwei Sendungen, über die wir jetzt richtig reden. Zwei Sendungen.
Ja, das, was wir eigentlich machen wollten.
Ja.
Und eine Hausaufgabe müssen wir noch vergeben und ach du meine Güte, wir haben so viel vor. Vielleicht machen wir unseren neuen Abspann erst nächste Woche, am Samstag.
Ja.
Das dauert ja sonst alles ewig.
Du hast da wieder alles auf Rekord gedrückt, ne?
Ja. Also ich habe hier im...
Ich frage nur sicherheitshalber, weil ich hier regelmäßig alles kaputt mache, wovon unsere Hörer natürlich nichts ahnen.
Nee, aber eben ist hier Blut und Schweiß geflossen, als du meintest, es kann sein, dass ich alles bis hierher nicht aufgezeichnet habe oder irgendwas.
Na, nachträglich gelöscht habe.
Ja. Naja, aber ist ja jetzt alles da, wie der Hörer vielleicht schon gehört hat.
Ja, es ist alles super da.
Womit wollen wir denn anfangen? Wir wollen 4 Hochzeiten und einen Todesfall auf Vox bzw. TV Now besprechen und wir wollen Visible, eine Dokumentation auf Apple TV Plus besprechen. Womit willst du denn anfangen? Wonach ist denn dir?
Lass mal über 4 Hochzeiten reden.
Möchtest du vielleicht zusammenfassen, worum es da geht und warum wir das gucken?
Okay. Also, 4 Hochzeiten und ein Todesfall ist eine Serienversion des bekannten Kinoerfolges gleichen Titels. Es geht im Grunde um 4 mitteljunge Menschen, die, was waren die, auf dem College zusammen, die irgendwie zusammen zur Schule oder irgendwas gegangen sind?
Ja, keine Ahnung, die kennen sich.
Die kennen sich, danke. weniger Details, Details kommen nachher noch genug. Und das sind zum Beispiel, das eine ist Maya, die lebt jetzt in den USA, die arbeitet für einen Typen, der irgendwie Senator werden will und hat ein Verhältnis mit ihm. Ansonsten, die anderen sind aber alle in London und Maya kommt auch nach London erst zum Geburtstag von ihrer besten Freundin Ainsley. Ne?
Ainsley. Ainsley.
Die anderen beiden, um die es geht, sind Duffy, der heimlich seit 100 Jahren verliebt ist in Maya, und Craig. Es gibt dann noch so eine böse Nachbarin und es gibt noch diverse andere Nebenfiguren und sowas. Und
ja,
es gibt
die böse beste Freundin von der anderen besten Freundin.
Genau.
Viele böse gibt's.
Und es gibt dann so lustige Verwicklungen wie die, dass Maya schon bei der Ankunft am Flughafen irgendwie ihr Gepäck, das falsche Gepäck mitnimmt. Und dann arbeitet da so ein Typ am Flughafen und sagt so, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern, aber zufällig ist mein Sohn hier. Der geht mal mit ihnen nach hinten und guckt mal nach dem Gepäck. Und der Sohn heißt Cash. Und dann gehen die beiden nach hinten und man denkt schon so, die würden aber schon gerne miteinander ein bisschen Gepäck suchen. Und suchen dann irgendwie das Gepäck und kommen sich ein bisschen näher. Und er ist zwar eigentlich Investmentbanker, sagt aber, dass er am liebsten Schauspieler wäre. Er wäre Schauspieler, lügt sie erst an, so ist das sogar. Und dann kommen die sich, unterhalten die sich, stellen irgendwie fest, dass sie Gemeinsamkeiten haben, weil ihre beiden Mütter sind irgendwie relativ früh gestorben und die haben auch noch andere Gemeinsamkeiten, die ich vergessen habe.
und finden diesen verdammten Koffer da hinten nicht, bis sie rausfinden, dass Maya da drauf sitzt. Also das ist, die sitzt die ganze Zeit schon auf dem Koffer von ihr und die suchen den noch.
Folgendes, Stefan, ich weiß es richtig, richtig zu schätzen, das Lachen. Das ist wirklich eine coole Idee, aber es klingt nicht, also man muss es in dem Moment sagen, es klingt nicht ironisch genug. Es klingt so, als fändest du es tatsächlich super witzig, aber mir, also I do
appreciate. Ja, nein, ich versuche es einfach nüchtern zu referieren. Ich werde auch gleich kürzer, keine Sorge, ich werde das jetzt nicht in dieser
Zeit weiter erzählen. Nein, wirklich. Ich habe kaum was dazu zu sagen, ich sag's dir.
Du siehst wie die beiden eigentlich sofort miteinander ins Bett springen wollen, aber wie das so ist, man geht dann einfach auseinander, nachdem man den Koffer gefunden hat und sieht sich nie wieder. Außer abends bei der Geburtstagsfeier von der besten Freundin, wo sich rausstellt, dass Cash der Verlobte von der besten Freundin
ist. Ja. I mean, what are the odds?
What are the odds? Ja. Und so geht das dann weiter. Es gibt dann einen Zeitsprung von einem Jahr dann hat sich der Senator von seiner Frau getrennt und dann heiraten oder wollen Cash und Ainsley heiraten und deswegen fährt Maya dann auch wieder nach London und dann gibt es da viele interessante Verwicklungen. Ich möchte noch kurz die Grundidee, warum ich dachte, lass uns doch darüber reden, erzählen.
Ja, bitte.
Ich dachte, das könnte doch ganz angenehm sein in diesen Zeiten, einfach mal so eine harmlose Rom-Com, so eine Romantic-Comedy zu gucken. Und ich habe irgendwo, ich glaube, es war in der FAZ eine Kritik gelesen, die so sinngemäß die Botschaft hatte, es ist gar nicht so schlimm, wie man denken könnte.
Ja.
Jetzt kommst du.
Doch. Ne? Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Es ist also, du weißt, ich bin nie eingeschnappt über so Sachen, die egal sind und schlecht sind, weil ich ja schon großer Fan bin von Sachen nebenbei weglotzen. Und ich will auch nicht ganz so hart sein im Notfall, wenn, sagen wir mal, Sky an seinem eigenen Player gescheitert ist und wenn Netflix explodiert und alle anderen Sachen explodieren. Ach nee, Netflix dürfte dafür nicht explodieren, ne? Wo ist denn das? Ach nee, doch, auf Vox. Netflix darf explodieren. Wenn nichts mehr übrig ist auf der Welt, außer TV Now, dann könnte man sich das schon mal angucken, wenn man so ein bisschen Lust hat auf was Egales. Aber es ist wirklich ein Haufen Scheiße. Ich muss es so sagen. Es ist einfach... Allein die Qualität von der Optik, das sieht aus wie so ein, weil das hat sowas 2000, so eine 2010 Optik. Irgendwas,
was 2010. Was hast du denn mit der Optik heute die ganze Zeit? Aber die haben sich schön so zurechtgemacht und geschminkt. Weil das
so aussieht. Nee, naja, aber ich meine Optik wirklich so, wie es gefilmt ist. Also aber auch die Mühe, alle die sich Klatsches beim Filmen machen. Und
Concealer.
Jetzt mal im Ernst, Stefan Niggemeier. Das ist sehr so, so ganz typische alte Film, klassische so Einstellungen. So er, sie, alle beide. Und das schneiden wir immer nacheinander, weißt du? Links, rechts, doppelt. Links, rechts, doppelt. Super statisch. Alles ist, also allein optisch gesehen, schon wahnsinnig vorhersehbar. Allein diese Szene mit, ach, upsi, da sitze ich ja selber auf dem Koffer. Wer hätte denn das gedacht? Mit so einer richtig klassischen, ich guck mal nach unten Geste. Als wenn du in so einem Raum voller Koffer als erstes guckst, worauf man sitzt, wenn man was sucht. Das ist alles super günstig. Ich finde, dass alle Charaktere gesichtslos sind, dümmlich, vorhersehbar, vollkommen überzeichnet, aber auch die Fressen, also auch die Schauspieler sind alle total, na so egal, weißt du, wenn man so das Gefühl hat, lass mal jemanden nehmen, der aussieht wie jemand, der berühmt und gut ist. Ich kann das nicht anders benennen, es wirkt alles günstig und blöd und wirklich, man wundert sich, dass da nicht mehr Bananenschalen sind, auf denen ausgerutscht wird. Jetzt wird mir hier ein Kaffee geliefert, warte, das möchte ich kurz... Danke, ist ein sehr guter Service, danke. Mit einer Schokolade, what?
Kann der mal ein Wort sagen, der Mann, der da...
Nee, der kann leider nicht reden, aber ich will ein Foto davon machen, was er hier geliefert hat.
Wieso eine kann kleine der nicht reden? Schale,
weil wir das nicht wollen. Der hat eine wahnsinnig unschöne Stimme, der Mann. Ach, du kennst ihn ja, du weißt ja, wie schön die Stimme ist. Jetzt hat er hier so eine kleine Schale mit einem Stück Schokolade drin gebracht, das aber mit Puderzucker bestreut ist. Oder es ist Kokain. Ich schicke dir das per SMS. Ich will, dass du an meinem Leben Anteil hast. Warte hier, Stefan, senden. Guck dir das mal an. Oder hast du dein Handy aus wie normale Menschen? Hast du an?
Na, ja, auch so jetzt was gekommen. Oh, Aber es ist am Ende, ist es, ja, aber am Ende ist es ein Stück Schokolade, ne?
Ja, ja, das ist, weil ich total moppelig werde durch die ganzen Braten. Ich komme zu nichts. Ich fresse den ganzen Tag. Ich bin inzwischen, kann ich tatsächlich meine Füße nicht mehr sehen oder meine Vagina.
Oder deine Armbeuge.
Aufgrund von Bauch. Ich kann nicht in die Armbeuge husten. Das ist alles sehr problematisch hier mit der Schokolade. Deswegen gibt es nur ein Stück, aber halt Kokain dazu.
Okay.
Ja, also ich muss ja jetzt nicht noch länger meckern, wie doof ich das finde. Ich finde es wirklich also vor allem unkreativ auch. Das ist irgendwie schade. Das hätte ruhig egal sein können für mich. Damit kann ich gut leben, aber das ist irgendwie ärgerlich. Oder?
Ja, es ist die totale Frechheit. Es ist deswegen sträube ich mich so ein bisschen gegen das Egal, weil Egal doesn't even begin to describe it. Es ist so schlimm, es ist so konstruiert und zwar so lieblos konstruiert.
Ja, genau.
Also so Rom-Coms sind ja alle irgendwie konstruiert, aber man kann das ja mit einem gewissen Charme machen oder mit einer Überraschung oder mit irgendwas. Manchmal gibt's das ja auch, dass man Leute sieht, die da Paare spielen im Fernsehen und man spürt tatsächlich so eine Chemie. Es hat nichts. Ja. Es hat alles, was du sagst, die Leute sind komplett egal. Deswegen ist man auch, also ich hab's geschafft, wirklich mit Mühe eine Folge zu Ende zu gucken.
Ja.
Es gibt ein großes dramatisches Ende oder ja, doch, kann man so sagen. Es gibt halt eine Hochzeit am Ende dieser ersten Folge. Und es ist eigentlich total dramatisch, was da passiert. Auch alle tun so, als wäre es dramatisch. Und ich sitze davor und denke so, mir doch egal.
Nicht, ne? Ja, ach, lass doch sagen, so also einen Scheiß kann man auch spoilern. Die wird halt Cash heiratet, die Ainsley dann nicht und sagt, nee, ich will dich doch nicht heiraten. Und man guckt wirklich vollkommen emotionslos zu und denkt, aha, dieser Schauspieler möchte also dieser Schauspielerin nicht sagen, dass im Drehbuch steht, dass man sich liebt.
So. Ja, ganz genau. Wobei, er hat ihr gesagt, was im Drehbuch steht. Nein,
ja.
Aber
keinerlei Gefühl.
So ist es nicht.
Aber das ist merkwürdig. Das liegt an den Schauspielern, glaube ich, auch.
Nein, aber es liegt auch an dem Drehbuch. Also diese Idee, wir müssen uns nichts Originelles ausdenken, sondern wir machen nur Versatzstücke, die man schon kennt. Und das Weirde ist, dass da als Executive Producer steht da Richard Curtis. Das ist der Mann, der auch das Original 4 Hochzeiten und ein Todesfall gemacht hat.
Ja, aber als möchtest du nochmal sagen, als Executive Producer, und wollen wir beide kurz nochmal überlegen, was Executive Producer drauf haben? Gar nichts. Die dürfen sich nur mit ihrem Namen einkaufen.
Ja, aber würdest du
auch nicht mitsprechen.
Würdest du deinen Namen dann da stehen haben wollen auf diesem Dreck? Der hat halt auch so Sachen gemacht wie Love Actually, Notting Hill und all diese Romcoms hat er gemacht. Und man kann gegen Love Actually kann
aber
man so...
Aber die sind alle toll.
Naja, das wollte ich jetzt ja gerade sagen. Ich finde, man kann gegen die alle ganz viel einwenden, was da furchtbar ist oder nicht oder was eigentlich ärgerlich ist. Aber die funktionieren halt irgendwie. Und da gelingt es auch. Also bei Love Actually funktioniert es ja auch in sehr kurzer Zeit. Also abgesehen von den Figuren, die ich total hasse, was ungefähr die Hälfte ist. Aber zu den anderen schafft man es ja auch in kürzester Zeit, so eine Beziehung aufzubauen und irgendwie Anteil daran zu nehmen an den sehr unwahrscheinlichen Dingen, die auch denen passieren. Und es hat nichts davon.
Nichts. Es ist vollkommen richtig. Und die sind einem einfach komplett egal. Der Titel 4 Hochzeiten und ein Todesfall suggeriert ja auch, dass irgendwann noch jemand stirbt. Ja. Und es ist mir komplett wurscht.
Kann gar nicht früh genug passieren. Vielleicht
Hauptsache
alle.
Sind die meisten der Hauptfiguren. Genau. Man hat so das Gefühl, es ist mir egal, wer stirbt. Hauptsache alle.
Oh, und die böse Nachbarin. Oh.
Ja, wer ist denn die böse Nachbarin? Ich habe immer nur die böse beste Freundin.
Naja, die böse beste Freundin, aber die wohnt doch gegenüber irgendwie.
Ach so, ja, aber die ist in erster Linie die böse beste Freundin von der anderen besten Freundin. Also es ist wirklich furchtbar, ja.
Es ist wirklich, habe ich es geschafft und deswegen möchte ich ein bisschen das sogar empfehlen, mich in so eine Hate-Watching-Stimmung zu bringen. Weil mich das wirklich nicht egal gelassen hat, sondern weil ich zunehmend davor saß und dachte, das ist nicht euer Ernst. Und ich kann das dafür sehr empfehlen, wenn man sich so richtig, wenn man nochmal so den Adrenalinspiegel für was Egales nochmal so neu einjustieren will. Ah, dafür kann ich das sehr empfehlen, weil, Alter, und dann gibt's noch die Flughafenszene, wo dann sie tatsächlich nochmal so ein Remake machen von diesem, ich stehe da mit so Schrifttafeln, die ich dann nach und nach,
Ja, die bedienen sich ja sowieso auch die Sache mit dieser einen Nerd-Typ, auf den es, glaube ich, am Ende hinausläuft. Ich wette, der wird dann der freundliche Nachbar oder was es ist, das Love Interest, der hält doch dann da auch so eine Boombox hoch, wie in diesem John Cusack. Ja. War das John Cusack? Ja, diesen 80er-Jahre-Film. Die bedienen sich den wichtigsten und coolsten Gesten von Romcoms und ballern es komplett kaputt. Ja. Ich finde es wirklich mehr egal, also auf eine sehr ärgerliche Art egal, aber ich kann noch nicht mal meckern und schreien. Ich bin eher
okay, ich fand's so auf bei mir ist umgekehrt, ich fand es auf eine sehr egale Art ärgerlich.
Also ja. Es ist wirklich beeindruckend gewesen. Wir können wirklich das sehr empfehlen, wenn man Bock hat, sich zu ärgern oder wenn man wirklich für bestimmte Situationen wie so ganz schlimmer Liebeskummer oder ganz schlimmer Kater oder irgendwas.
Nein.
Na doch, dann läuft es zumindest egal an einem vorbei, finde ich. Findest du auch nicht? Naja. Na gut, dann lieber Gilmore Girls noch mal gucken oder Friends oder so. Ja, ist richtig.
Eben.
Und, ja, und das was? War beeindruckend. Scheiße.
Ja.
Wer hat das in der FAZ geschrieben?
Weiß ich nicht, muss ich nachgucken.
Okay, na, dann ist egal. Ich dachte, wir kennen es.
Ja, habe ich aber schon wieder verdrängt.
Mhm. Alter. Ja, cool. Ja, das war wirklich furchtbar. Ich nehme an, du hast dich super geschämt, als du angefangen hast.
Ja, das Gute an Corona ist, dass das jetzt vorerst wegen schlechter Quoten abgesetzt ist und auf dem Sendeplatz läuft jetzt Mark Forster mit seiner komischen Heimmusiksendung. Insofern.
Ach, warte, das lief im Fernsehen und wurde abgesetzt?
Naja, nicht abgesetzt, sie haben es jetzt erstmal verschoben, weil ja Mark Forster da jetzt rumsingt, aber vielleicht waren sie auch ganz froh, es verschieben zu können.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben es ja im Internet geguckt, also ich habe es im Internet geguckt.
Ja,
und natürlich gut. Natürlich auch noch so ein Ding, was es bedeutend schlechter macht, ist, dass man das im Internet auch nicht auf Original gucken kann. Ich hoffe immer so ein ganz bisschen, dass vielleicht auch die Synchro es nochmal versaut. Und die Synchro macht es auf jeden Fall noch beschissener, das kann man schon mal sagen. Ich hätte es wirklich gerne auf Englisch geguckt.
In der Hoffnung, heilige Scheiße, Sarah, heilige Scheiße. Auch ja so ein typischer deutscher Fluch.
Ah, ach so, ja, die haben sogar auch irgendwas... Ja, die haben auch irgendwas so ganz falsch übersetzt. Das machen die auch immer gerne.
Ja.
Da merkte ich daran, dass es vielleicht im Englischen ein bisschen besser ist, aber kannst ja auch nichts von kaufen, wenn es das nicht in Englisch gibt. Und so viel besser kann es nicht sein, weil es wirklich sehr gesichtslose Schauspieler sind. Das muss man einfach sagen. Da passiert nichts unvorhersehbar. Und ach ja.
Wobei, egal. Ich glaube, ich würde den Drehbuchschreibern noch größere Schuld geben, aber es ist wurscht. Es ist genug Schuld für alle da. Wir können das,
Kann ruhig jeder schuld sein.
Ja.
Ja.
So, ich habe ein bisschen viel Papiere hier, die man vielleicht auch blättern hört. Aber auch
ich kann weitermachen. Wir machen einfach mit Visible weiter. Und zwar Visible LGBTQ+, Out on TV ist die, also LGBTQ+, Out on TV ist quasi die Unterzeile, läuft auf Apple TV Plus und ist eine fünfteilige Doku über... Naja, im Grunde das, was es da sagt, irgendwie Eroberung der LGBTQ+-Gemeinde des Fernsehens und im Grunde eigentlich auch der Gesellschaft, habe ich mir überlegt, ne? So ein bisschen wie die sichtbar, deswegen ja auch Visible fällt mir gerade auf, sichtbar geworden sind übers Fernsehen. Es ist ein relativ schlichter Aufbau, sind wie gesagt 5 Folgen, ich glaube so eine knappe Stunde oder 40, 45 Minuten, weiß ich gerade nicht mehr, jeweils und ist einfach sehr, fängt am Anfang an. Quasi, ne? Erzählt vom Fernsehen der 50er Jahre und von wie da das erste Mal das Wort Homosexueller gefallen ist. Also der Aufbau ist so, es gibt ist ein Dokufilm, der sehr, sehr, sehr viel Filmmaterial hat, natürlich, denn darum geht's ja, und wird erzählt von so klassisch vor einer Greenbox oder ich weiß gar nicht, ob die sogar vor Möbeln sitzen, von so Fernsehmachern, sowohl sehr, vor sehr und hinter Interviews. Der Kamera. Genau, sehr viele. Also die erzählen diesen Film und die Entwicklung, quasi die Eroberung der Community, erzählen. Die sind, glaube ich, allermeistens selbst schwul oder lesbisch oder eben LGBTQ+. Zum Beispiel der wunderbare Tim Gunn, Ellen DeGeneres, Billy Crystal, Neil Patrick Harris, aber 1000 andere Leute noch, die ich auch nicht kenne, die, glaube ich, in der Community vielleicht irgendwie eine größere Größe sind. Wahnsinnig viele Leute, die von ihren eigenen Coming-outs erzählen, von ihren eigenen Erfahrungen, wie es war als Kind oder als junger Mensch schwul zu sein, wie die rausgekommen sind. Krasse Geschichten. Außerdem, ja, Folge 1 beginnt dann im Grunde bei den Anfängen, ne? Also in den 50ern, als zum ersten Mal jemand im Fernsehen das Wort homosexuell benutzt hat, bis zu den 70ern. Das ist so die erste Folge, wo es dann mit der Reality-Show, wie hieß das, wo habe ich das aufgeschrieben? An American Family.
Ach so, ja. Mhm.
Ne, das war, ich weiß nicht, ob es die erste Reality-Show war im amerikanischen Fernsehen, aber auf jeden Fall eine echte, auch komplett ungestellt. Die haben wirklich einfach alt gefilmt, was die so machen. Und der Sohn der Familie, um die es ging, der American Family, war offen schwul. Das war so ein Riesending. Und bis dahin geht die erste Folge. Die zweite Folge widmet sich dann den 70ern, 80ern. Weiter habe ich noch nicht geguckt, aber ich nehme an, dass es dann einfach bis ins Jetzt geht. Es ist sehr bildgewaltig und ja, ich glaube, das habe ich so gesagt. Ne? Wie die, genau, das ist, worum es geht. Wie findest du es?
Ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil es gibt so einen Film, den ich auch gesehen habe, The Celluloid Closet, der, ich glaube von 98 ist der, der das Ganze schon mal so beim Thema Hollywood erzählt hat.
Und also hier geht es eher so um Fernsehen, ne? Muss man
genau,
vielleicht dazu sagen.
Genau, dies ist schon sehr, sehr Fernsehen. Und ich hatte so ein bisschen, weil ich ja so ein positiver Mensch bin, habe ich gedacht, das ist jetzt so ein bisschen kalkuliert von Apple, da machen wir jetzt irgendwie sowas Großes für die LGBTQ-Community, machen wir nochmal irgendwie so ein Projekt, das sich alle freuen, und es ist so ein bisschen aber nur billig nacherzählt. Es hat mich auch am Anfang, es fängt halt an, wie das halt oft ist in diesen Dokus, mit so, ich glaube, sogar 4 oder 5 Minuten zusammengeschnitten, all diese Leute, die sie da gefragt haben, mit so kurzen Interviewschnipsels, schon mal was war, Interviewschnipsels, die einen irgendwie neugierig machen sollen, wo ich aber so ein bisschen dachte, so, ist das hier vielleicht eigentlich nur so eine Fleißarbeit, aber gar nicht toll. Es ist toll. Ich find's ganz, 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 ganz großartig, weil sie wirklich ganz viel erzählen. Also natürlich über Schwule, Lesben, geben sich sehr viele Mühen, dass es nicht nur eine Geschichte ist von Schwulen im Fernsehen, sondern von Lesben, von Bisexuellen, von Transmenschen. Und dann kommt das Thema HIV, kommt natürlich auch noch da rein. Also es ist ein sehr, man merkt es auch sehr, sehr bewusst, wirklich das ganze Spektrum zu zeigen. Es ist toll, weil es zum einen ganz viel auch erzählt über die Macht des Fernsehens, im Guten wie im Schlechten. Also ich würde es auch jedem empfehlen, das zu gucken, auch wenn man sich vielleicht gar nicht so sehr für LGBT-Themen interessiert, weil es einfach auch, es feiert so ein bisschen das Fernsehen oder warnt davor, weil halt auch all das, die Macht, das gefährliche
Chance. Ja, das erklärt es irgendwie. Ja, es ist so ein bisschen, ich musste an die Fox News Doku denken, weil ich da, wie hieß denn das nochmal, mit Robert Blach, weil ich da so geflasht davon war, dass die einem erklären, wie Fernsehen funktioniert. Und das machen die da auch, ne? Dass wenn ein Schwuler, also ich ohne zu weit vorauszunehmen, aber wenn dann da doch mal ein Homosexueller im Fernsehen abgebildet wird, gibt's dann richtig Regeln, ne? Wie die, es gibt nur 3 Berührungen, die machen dürfen, keine darf so und so sein, oder man muss das Publikum erstmal reineasen in die Vorstellung von, so, hier ist ein Homosexueller, und erst danach fangen wir an, die sympathisch zu machen, sowas, ne? Das ist einfach so auch interessant.
Genau.
Ja, das wollte ich
Und es ist wunderbar, es ist einerseits total erschreckend, also ich meine, das meiste davon wusste ich, aber es ist trotzdem immer nochmal wieder erschreckend, wie kurz die Zeit eigentlich her ist, und Ellen, die auch sehr ausführlich nochmal ihre Geschichte erzählt von ihrem Coming-out, das ist ja noch nicht so lange her, wo das im Grunde aber erstmal das Ende ihrer Karriere war, dieses Coming-out. Oder die Zeiten, wo wirklich, ja, also irgendwie können wir die Geschichten auch von Schwulen erzählen, aber die dürfen sich natürlich auf gar keinen Fall küssen. Und eigentlich muss der Schwule auch am Ende der Folge, im Idealfall ist er dann auch tot, weil dann, es geht ja nie gut.
Oder doch hetero oder Liberace.
Genau.
Also ne, diese Entwicklung von, das ist pfui, das ist eine Krankheit, das ist gefährlich und vielleicht ansteckend, zu, das geht halbwegs klar. Das fand ich nur als kleines Ding, wirklich Liberace, das war so lustig, weil den fanden die ganzen Hausfrauen ja alle unfassbar toll, weil der so hübsch gekleidet war und so schön spielt. Und da war das dann irgendwie auf einmal, da ging das klar. Aber dann auch nur für Liberace, ne? Wie so diese gesamte Entwicklung, die Geschichte der, naja, die Geschichte der Homosexualität klingt irgendwie falsch, aber deren an die Luft kommen oder rauskommen, rauskommen.
Sichtbar werden, aber das war noch der eine, den ich vorhin noch vergessen hatte. Also es erzählt einmal die ganze Macht des Fernsehens, im Guten wie im Schlechten, aber es erzählt halt wirklich relativ auch ausführlich auch, wie sich die Gesellschaft drumherum verändert, was jetzt auch dran liegt, sind so Geschichten, so Harvey Milk, der berühmte Counselor oder was der war in San Francisco. Also es ist jetzt auch nicht nur so eine Mediengeschichte, sondern natürlich dockt das die ganze
Geschichte.
Zeit an.
Nein, es ist so geil.
Genau.
Entschuldigung, ja.
Nee, ich habe jetzt eh schon viel zu lange. Jetzt sag du nochmal was.
Nee, alles gut. Ich bin komplett kaputt geflasht. Ohne Scheiß. Ich habe doch jetzt seit neuestem so ein kleines Heftchen, was ich mir, damit ich nicht auf dem Word-Dokument mitschreiben muss, und habe beim Gucken das dabei gehabt und habe alle 30 Sekunden da was reinschreiben wollen und musste dann beschließen, richtig offiziell mit laut aussprechen, es wird jetzt erstmal geguckt und dann geschrieben, weil das so toll ist. Es gibt auch was Negatives, da käme ich gleich dazu, aber es ist viel, es ist berührend, es ist hart bedrückend. Also allein in den ersten Folgen, wie die Leute erzählen, allein Tim Gunn, wusstest du, dass Tim Gunns Vater beim FBI war? Der Ode, also ich weiß nicht, ob das nur so ein Sinnbild sein sollte. Ich glaube nicht. Er sagt, dass er einen total krassen Macho-FBI-Vater hatte, der damals ja auch noch, die haben ja richtig ermittelt gegen Schwule. Und das ist der Vater von Tim Gunn gewesen. Oder dann erzählt noch der schwule Sohn von dem Therapeuten, der damals in den 50ern, also der Therapeut, Schwule heilen sollte. Und sein Sohn, also allein das. Und natürlich, du weißt mehr als ich, weil du dich damit erfahrungsgemäß einfach mehr, oder es macht auch Sinn, mehr auseinandergesetzt hast, aber ich lerne so viel und ehrlich gesagt ist es so bedrückend. Ich finde es auch ganz bedrückend. Das ist so ein bisschen der Nachteil, den ich sagen wollte. Aber ich will erstmal noch die coolen Sachen sagen. Also ich liebe, wie informativ es ist. Ich habe die ganze Zeit, kennst du dieses Google-Kribbeln, was man manchmal hat, wenn man irgendwas, was sehr Interessantes erfährt und direkt googeln will. Mhm. Ich will alles wissen, weil das liebe ich sehr, dass die Macher der Dokumentation so ein bisschen Wissen voraussetzen auf so eine geile Attitude. Also vielleicht ist es keine Absicht, aber so Sachen wie Harvey Milk, von dem ich nur durch den Film weiß, oder Stonewall Riots, ne, all das musste ich googeln, weil ich nicht genau wusste, was da passiert war, oder Lavender Scare, ne, in den 50er Jahren so ein großes Programm, um irgendwie das strafbar zu machen, schwul zu sein oder irgendwie so, das wird so nebenbei gesagt und ich liebe das, weil mir das ein beschissenes, schlechtes Gewissen macht. Weißt du, was ich meine? Ich mag, wie auf das wird auf eine Art erzählt, wie dass man das wissen müsste. Und ich befürchte, man müsste es wissen müssen.
Jein, ich will dir ein bisschen dein schlechtes Gewissen nehmen, weil ich finde, es ist eine sehr amerikanische Geschichte. Und mir waren auch viele dieser Meilensteine, die da wirklich gefeiert werden und wo du merkst, es gibt diese eigentlich, was vielleicht ist das erst in Folge 3, diese Real-World-Geschichte, wo der...
ich habe eine Folge 2, ja.
Also es gab eine Staffel The Real World, ich glaube auch in San Francisco, wo einer der Teilnehmer HIV-positiv war. Und da merkst du so, dass im Grunde für alle Interviewpartner, dass das ein Riesenmoment war. Ich nehme jetzt einfach mal mich selbst als Maßstab. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und ich glaube, es gibt viele Dinge da, die einfach auch in Amerika total bekannt sind oder vorausgesetzt werden.
Aber diese Stonewall. Geschichte, das weiß man. Ja, das wusste ich nicht. Und Lavender Scare wusste ich auch nicht.
Stonewall ist der Ursprung von Christopher Street Day oder Pride. Das ist
siehst du, aber so das weiß ich nicht. Und ich ärgere mich ein bisschen, weil ich schon irgendwie denke, dass ich das wissen sollte. Aber
das ist jetzt ein guter Anlass.
Ja, finde ich auch. Ich will noch eine Sache sagen, die mich rein fernsehmäßig wirklich flasht. Es ist halt eine Bilderflut vorm Herrn. Ne? Da es ja ums Fernsehen geht, haben die natürlich Bilder ohne Ende. Du guckst also die ganze Zeit Fernsehen im Fernsehen.
Ja.
Und es gibt lauter Sachen, wo man denkt, geil, das will ich mal sehen. Also, weil die einem auch so viel vorstellen, wie diese Reality-Familien-Soap All in the Family war so eine Comedy-Geschichte, ne, mit Archie, mit diesem, wo die ersten Schwulen so dargestellt wurden, dann irgendwie auch dann doch als freundliche Menschen. All diese Fernsehmeilensteine habe ich so Bock zu sehen. An American Family ist also diese Reality-Show mit dem offen schwulen Sohn. Das liebe ich sehr. Ich finde es ganz, 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 ganz toll. Aber ich finde es auch, und da kommt schon wieder mein schlechtes Gewissen. Erstens finde ich es ein bisschen viel. Also diese Bilderflut macht zwischendurch, dass man denkt, och, weißt du, wenn bei so True-Crime-Sachen immer irgend so eine amerikanische Iowa-Natur gefilmt wird aus dem Auto.
Das weil die nicht genug, mal.
Exakt, weißt du, weil es dann doch nicht genug tote Bilder von Toten gibt oder so, filmen die doch dauernd so wunderschön gefilmten Scheiß. Ne? Das ist doch das Tolle an diesen neuen Crime-Dokus, dass es immer schöne Naturaufnahmen gibt. Und es gab wirklich einen Moment, wo ich dachte, oh, kann ich kurz mal Iowa sehen? Weil so viel passiert und alles, was auch erzählt wird, die haben ja auch so viel zu erzählen. Ich finde, man merkt die Atemlosigkeit, auch der Macher. Dieses, jetzt soll das alles mal raus, das soll alles gezeigt werden. All das, was so assi und so fies und so hart und gleichzeitig so schön war. Und das stresst mich ein bisschen, die Atemlosigkeit von dem Film. Und mich stresst wirklich, das klingt ein bisschen kokettierend, aber ich bin in so einer Bubble aufgewachsen, was Homosexualität angeht. Ne? Meine Mutter hat mir mit 16 gesagt, dass sie es super gut fände, wenn ich lesbisch wäre. Einfach, weil sie, glaube ich, ganz doll klar machen wollte, dass das total fein ist für sie.
Und dann,
ich
dann bist du Gefühl, aus
ich
aus
Trotz, ein bisschen enttäuscht. Ja.
Aus Trotz glaube, hast du dann dich für die totale Heterosexualität entschieden.
Exakt. Nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich jetzt verlobt bin, hat sie mir Fotos von schönen Frauen geschickt, falls ich mich nochmal umentscheiden möchte. Nein, hat sie nicht, aber du weißt schon, nur um so klar zu machen, dass ich schon immer damit groß geworden bin, dass mir das im besten Fall komplett egal ist, wer mit wem knutschen, lieben und so möchte. Ne? Und auch durch dich ist das alles so, das ist alles so normal, dass ich manchmal einfach nicht auf dem Schirm habe, wie noch nicht normal das tatsächlich für Mitglieder, ich würde jetzt einfach mal die Community sagen, um nicht immer LGBTQ+ zu sagen. Ja. Und das bricht mir dann immer die Beine, weil ich erstens wirklich schnell anfange zu weinen. Also ich glaube, ich habe in den ersten zwei Folgen allein zweimal geweint, weil ich das immer überhaupt nicht ertragen kann, wie beschissen das ist, auch heute augenscheinlich noch schwul zu sein. Vor allem aber früher, das finde ich so bedrückend. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwie wirklich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ein Teil von mir denkt, ja, diese Bedrückung, die soll ich auch spüren, denn es soll mir auch klar sein, dass ich es besser habe als andere. Und das verwirrt mich ein bisschen. Weißt du, sowohl die Bilderflut, als auch, dass mich das sehr bedrückt, weil ich dann wirklich hier stehe und die kleinen Fäustchen in die Luft recke und sage, aber das ist doch total gemein. Das kann ja nicht sein, dass das noch so ist. Und dann schäme ich mich, weil es in meinem Kopf normaler ist, als es in der Welt ist. Aber ich kann ja auch aktiv nichts dagegen tun. Also es wirft mich so ein bisschen in ein moralisches Dilemma. Aber es ist das Beste, was ich seit sehr langem gesehen habe. Es kriegt mich auf jeder einzelnen Ebene.
Ja, ich finde, du musst da gar kein, also das schlechte Gewissen ist total absurd, aber ich weiß, was du meinst mit der Bilderflut. Ich finde es nicht so schlimm, weil ich das Gefühl habe, dass sie das sehr gut sortiert haben. Also es hat so eine gewisse Chronologie, aber sie haben auch so Sachen so thematisch ganz schön nochmal sortiert. Und ich finde, es hat ziemlich viel Struktur dafür, dass das eine unfassbare Materialschlacht gewesen ist. Und aber du hast schon recht, es sind auch wahnsinnig viele Informationen und Geschichten und sowas drin. Ich habe, als ich mich heute hingesetzt habe und nochmal Notizen gemacht habe, was ich denn da jetzt erzählen will, es ist alles viel zu viel, was da drin steckt, als dass man das jetzt so diese Punkte. Aber man kann halt auch jeden Abzweig daraus nehmen. Das würde ich zum Beispiel total empfehlen, wer Lust hat, sowas wie Ellen, dass diese Coming-Out-Folge von Ellen kann man sich auf YouTube oder irgendwo angucken. Es ist so toll, dass das einfach sich noch mal anzugucken. Ich weiß, das kommt da auch vor bei Roseanne. Da war ich gerade in England, habe da studiert, glaube ich. Da gab es eine Folge, da war schon großer Hype vorher, dass es eine Folge gibt, wo Roseanne eine Frau küsst. Und es war wirklich so, wow, 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 wow. Und alle haben irgendwie vorm Fernseher gesessen. Und dann haben die das so ganz verschämt gemacht, dass du den Kuss gar nicht wirklich siehst. Mhm. Und all das, also du kannst dir das in der Doku angucken, aber das meiste ist ja irgendwie auch auf YouTube und du kannst es angucken. Ich würde total dafür werben, Behind the Candelabra, diesen Liberace-Film sich anzugucken, der ist auch irgendwo im Netz anzusehen. Das ist so toll. Also
das meine ich mit dem Google-Kribbeln. Man hat da
das
Gefühl, ah, das will ich auch noch. Oh, ich will das gleichzeitig googeln. Man hat so viel Folgeempfehlungen allein an Fernsehsachen, die man mal sehen will.
Und ich habe hier so viele Sachen auf dem Zettel, wo ich auch gesagt habe, guckt euch das an. Es gibt auch von Ellen relativ neu so einen Stand-up, der auf Netflix ist. Der ist, glaube ich, auch sogar nur eine Dreiviertelstunde lang. Unbedingt angucken. Was mir auch neu war, die Rolle, die Oprah bei dem gespielt hat. Oprah ist, ich darf sich da so ein bisschen auch ihr eigenes Denkmal setzen. Das ist, ich habe das so ein bisschen auch mit so einem mulmigen Gefühl geguckt, weil schon alle daran arbeiten, inklusive sie selber, darzustellen, was für eine göttinnengleiche Frau sie ist. Ich hatte dann aber auch irgendwann das Gefühl, das hat sie aber auch echt verdient. Weil
Oprah ist eh so ein bisschen so ein Ding, ne? Dass man immer denkt, ach, die Königin, aber halt auch ein bisschen zurecht, wie Beyoncé.
Ja.
Oder man denkt immer, ich finde es ein bisschen Fülle, aber andererseits, why the fuck not?
Ja. Ich große Empfehlung, ich wollte noch erwähnen, Ryan White, der Typ, der das gemacht hat, hat auch The Keepers gemacht. Da hatten wir irgendwann drüber geredet, das ist diese Geschichte mit der Nonne.
Mhm.
Und was ich total empfehlen kann, ist, auf YouTube gibt es einen Mann, der heißt Matt Baum, geschrieben wie Baume. Und der macht ganz viele Filme. Das heißt, es ist so eine Playlist von ihm, YouTube Culture Cruise heißt das, wo der ganz im Detail so die Repräsentation von Schwulen in Sitcoms, also vor allem bei Golden Girls, bei Frasier, so diesen richtigen klassischen Sitcoms. Und so ganz im Detail da auch nacharbeitet, in welcher Folge. Also wie es da so einen Fortschritt gab, wann überhaupt zum ersten Mal ein Schwuler vorkommen darf, wann es auch halbwegs normal sein durfte und so. Also genau. Wobei das Thema von dieser Doku.
Ja, genau. Das machen die ja auch, nur in allgemeingültiger nochmal.
Genau, exakt das Thema, aber für Leute, die dann nach 5 Folgen immer noch nicht genug haben. Und er macht das wahnsinnig sympathisch auf YouTube und das kann ich irgendwie noch sehr empfehlen. Und ich hätte ganz viel noch dazu zu sagen, das ist aber Quatsch, die Leute sollen sich das einfach angucken.
Ja, aber es ist wirklich, also wir schwärmen vollkommen zurecht, finde ich. Es hat auch viele erste Male. Ich bin ja so Fan von so, da sagt jemand zum ersten Mal das Wort homosexuell. Ich war gleichzeitig übrigens auch geflasht, das ist immer abwechselnd. Wie spät, also wie wenig Zeit eigentlich vergangen ist, seit es noch so furchtbar und verboten war. Gleichzeitig war ich aber sehr geflasht. In der ersten Folge reißen Sie nur ganz kurz die Geschichte der ersten Transfrau an, so eine amerikanische Tennisspielerin, die dann aber in den 70ern schon operiert und mit so einem Rüschenhöschen und richtig als Frau auf dem Platz stand. Die wurde dann, glaube ich, gesperrt dennoch. Aber ich war da wiederum überrascht und dachte, ach, das ging schon. Also klar, die Operationen gibt's ja, glaube ich, schon. Da hat man ja, glaube ich, in den 20ern oder irgendwas schon angefangen, glaube ich. Oder das weiß ich gerade nicht mehr so genau. Aber da dachte ich wiederum, was? Ach, das geht aber schon. Aber im Fernsehen darf man noch nicht. Und das ist wirklich so super interessant. All die ersten Male. Erstes Mal Schwuler, erstes Mal Schwuler, der nett ist. Die ersten Lesben, die man gesehen hat, waren immer Mörderinnen, ne? Also auch so diese Entwicklung. Lass mal eine Lesbe mitspielen lassen, aber die tötet alle, okay? Und so.
Aber auch so toll. Auch so Meilensteine, die man nicht auf dem Zettel hat. Ich fand das total interessant. Das kommt, glaube ich, erst in Folge 4, kommt so das Thema Bisexualität. Und wann zum ersten Mal Bisexualität als etwas dargestellt wurde, dass es einfach Menschen gibt, die bisexuell sind und nicht die irgendwie unentschieden sind, offen zu allen Seiten. Genau, sich nicht trauen zu sagen, dass sie eigentlich schwul sind und sowas. Und das ist auch so ein, das hat man irgendwie jetzt auch nicht auf dem Zettel, also das habe auch ich so nicht auf dem Zettel gehabt, dass auch da ist so eine Emanzipationsbewegung gibt, zu sagen so, nee, wir sind nicht irgend sowas, was so unproblematisch oder auch ein bisschen egal ist, sondern das ist eine ganz eigene Art von Sexualität und das hat wahnsinnig lange gedauert, bis überhaupt jemand in so einem Fernsehen einfach mal bisexuell sein konnte. Und zwar als Persönlichkeit, als Sexualität und nicht als, trau mich nicht zu sagen, dass es eigentlich anders ist. Oder ich bin offen zu allen Seiten.
Das ganze LGBTQ-Plus-Ding ja auch ein bisschen dafür spricht, dass natürlich nach und nach, wahrscheinlich in der Reihenfolge, wie die Buchstaben sind, Leute gesagt haben, wir bitte auch. Wobei ich das übrigens jetzt mal bei aller Liebe so ein ganz bisschen problematisch finde. Es gibt ja dann auch noch Cis, ne? Das weißt du, was ist das nochmal?
Das ist das Gegenteil von Trans. Also das sind Menschen, die quasi mit dem biologischen Geschlecht und ihr wahres Geschlecht, wo das übereinstimmt. Also Cis ist das Gegenteil von Trans.
Ah, okay. Weil ich irgendwann mal vor Monaten, als Heidi Klum diese Drag-Queen-Sendung gemacht hat, irgend so ein Twitter-Thread gelesen habe über jemand, der sich da sehr beschwerte, dass dann auch noch XY ausgeschlossen wurde. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, ich kapiere total, dass man seit Jahren, Jahrzehnten dafür kämpft, gesehen zu werden. Und so, aber irgendwann wird's einfach wirklich ein bisschen weird. Oder bin ich da jetzt sehr, weißt du, was ich meine? Wenn da noch ein Buchstabe rankommt und ich glaube, das Plus, bei Plus ist jetzt Schluss, richtig? LGBTQ Plus bedeutet dann und alle anderen auch.
Nee, das gibt's auch schon länger. Also, LGBTQITT. Also es gibt dann noch intersexuell, transsexuell und sowas. Ich finde das auch schwierig mit den Buchstaben. Also ich bin jetzt auch nicht in der Position, sagen zu können, Leute, jetzt ist auch mal gut. Das ist so,
ja, das
jetzt
ist der Punkt. Niemand darf sagen, jetzt ist auch mal gut. Aber ein bisschen schwierig ist es schon.
Na, ich finde, es hilft auch nicht, wenn du Teil von so einer Buchstaben-Kombo wirst. Das macht dir ja jetzt Leute auch nicht irgendwie menschlich näher, dass du über die redest mit 7 Buchstaben. Ich hätte eigentlich auch gedacht, aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder meine privilegierte Position. Spätestens mit dem Q. Ich verstehe das Q in LGBTQ so.
Was ist denn das Q für queer im Allgemeinen?
Genau, queer. Also, und ich würde sagen,
queer ist alles. Gedacht,
ja, da könnte man doch jetzt, ja, da muss man doch nicht. Aber ja, ich finde das, aber das kommt dann auch später noch, man sieht es, ich verstehe dein Gefühl, aber wenn du das dann zum Beispiel siehst, wie dann da auch, was weiß ich, schwarze Transmenschen sind oder schwarze Lesben oder sowas. Bitte?
BL. Ich versuche nur abzukürzen.
Ja.
Black, Trans, BT, naja, du weißt schon, ich versuche Buchstaben anzuhängen.
Du merkst jedenfalls, wenn du das siehst, wie wichtig denen das ist, wie sehr die auch andere Meilensteine feiern, aber dann irgendwann sagen, oh, und zum ersten Mal war jemand da wie ich und das gibt es ja auch. Und dann merkst du halt, dass es dann doch eine Bedeutung hat und dass du nicht sagen kannst, Leute, jetzt haben wir doch schon die Lesben, jetzt müssen wir doch nicht nochmal irgendwie über schwarze Lesben reden.
Ja. Jeder hat seinen kleinen Erfolg gehabt, der immer noch nicht reicht. Und dann kommen die anderen vollkommen zurecht und sagen, aber dann will ich auch gesehen werden. Und deswegen haben ja all diese Buchstaben wieder Sinn. Das macht es nur wirklich nicht einfach, weil man irgendwann, weil man dauernd die Problematik hat, das nicht vernünftig sagen zu können. Und dann kriegt man da wieder auf die Mütze für, naja.
Es geht ja auch nicht um Buchstaben, gilt ja da tatsächlich, deswegen ist der Titel Visible auch so schön, es geht ja um irgendeine Form von Sichtbarkeit. Einen kleinen Gedanken noch, was ich auch ganz schön finde, ist, dass du so siehst, dass so dieses Trash-Fernsehen teilweise ganz wichtig war. Es kommt Geraldo irgendwie vor, diese krasse, ach so, Jerry Springer, so diese krassen amerikanischen Daily Talkshows. Und ich weiß auch, dass das in Deutschland, dass die echt diese Daily Talk, dass der echt geholfen hat, weil es gab am Anfang da diese Talkshow so zum Thema, oh Gott, ich bin schwul, was soll ich machen oder so. Und dann gab es, das war glaube ich schon ganz gut im Sinne von Sichtbarkeit, und dann gab es aber diesen nächsten Schritt, dass du plötzlich, das waren so mit die ersten Formate, wo es dann um irgendein Thema geht. Mein Freund, mein Partner hat mich verlassen. Und da hattest du dann bei Bärbel Schäfer oder Andreas Türk oder was, 5 Hetero-Konstellationen und eine Homo-Konstellation gehabt. Und ich habe gedacht, dass das so gut ist, wenn du irgendwann von dem Schritt bist, du redest nicht mehr drüber so, wie ist das schwul zu sein, sondern du redest über die Themen, über die alle reden, und hast dann ganz selbstverständlich
Diversity.
Genau. Ja. Und auch wenn man dann natürlich immer darüber diskutieren kann, wie gut haben die dann sich über ihre, was weiß ich, Partnerschaftsgeschichten gestritten oder sowas. Aber ich finde, dazu so einer Normalisierung beizutragen, dass einfach irgendwann, und bei Fiktion genau das Gleiche, irgendwann waren Schwule halt nicht mehr Schwule, sondern Charaktere, die auch schwul waren in so einer Soap oder so. Und das ist natürlich der eigentliche Punkt.
Die Entwicklung, also wenn die Leute, die dazu reden, das auch so benennen, wenn so ihre die ersten Charaktere im Fernsehen waren und die waren total schlecht gezeichnet, und dann siehst du aber so ein jemanden, der sagt, ja, wir kommen mal total scheiße bei weg, aber wenigstens sind wir schon mal im Fernsehen, weißt du, wie so diese ganzen Kompromisse, auch bereit sein für Kompromisse. Ich musste da über mich nachdenken und dachte, wenn mich jemand total falsch und scheiße darstellen würde, wäre ich so bockig und würde sagen, ja, dann lieber gar nicht als so. Und aber eben auch zu merken, it is for greater good, und wir müssen da jetzt kurz durch, dass alle Lesben Leute umbringen, aber wenigstens ist schon mal eine Lesbe im Fernsehen zu sehen. Das ist irgendwie cool und interessant und gleichzeitig traurig. Oh, mein Telefon klingelt. Warte, da gehe ich kurz ran. Das ist mein Manager, das würde ich ja nicht stören. Boris, wir sind mitten in der Aufzeichnung vom Fernsehballett. Du bist jetzt quasi fast on air. Ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Okay? Boris? Der hört mich ja nicht. Ich habe einfach aufgelegt. Das wird sicher die richtige Variante sein. Schnell noch ausschalten, schnell noch Flugmodus, dass nicht nochmal angerufen wird. So.
Aber du nimmst immer noch auf, ne?
Bis eben habe ich aufgenommen. Jetzt die letzten 2 Sätze werden ja wohl nicht so wichtig sein. Warte, dann mache ich noch eine 3. Aufnahme. Psst. 4. Aufnahme ist das übrigens. So. Unterm Strich ist es einfach fantastisch, richtig? Ich habe auch nur deswegen nur 2 Folgen geguckt, weil ich aus irgendeinem Grund ich habe erst gestern angefangen zu gucken und dachte aus irgendeinem Grund, dass das nur eine Folge ist. Und dann dachte ich, what, geil, 5. Und ich habe totale Lust. Das ist das Erste, was ich jetzt weiter gucken werde, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Okay. Wir empfehlen es sehr. Apple TV Plus kann man, glaube ich, so viel haben die übrigens gerade gar nicht. Kann man, glaube ich, einfach nur einen Monat kostenlos testen und dann geht man da wieder raus, wenn es einem nicht gefällt. Ja.
Und ich gebe dir völlig recht, es ist bedrückend, es ist teilweise sehr bedrückend. Ich finde, am Ende gehe ich mit was, ja, aber ich finde, man geht am Ende auch mit was Positivem raus, weil es gibt schon auch ganz viele Beispiele immer, wo es dann einfach doch einen Fortschritt gibt und man glaubt gar nicht, wie schwer der erkämpft war oder wie spät der erkämpft werden musste. Ich gehe am Ende trotzdem mit einem positiven Gefühl daraus. Es zieht mich nicht, also ja, zwischendurch zieht es mich auch runter, aber insgesamt nicht.
Ich habe jetzt auch erst die ersten 2 Folgen, ne, wo es immer krisseliges schwarz-weiß Fernsehen und alle Schwulen sollen getötet werden. Dann hat man sofort das Gefühl, ich darf gar kein gutes Gefühl haben, weil das alles so unfassbar ungerecht ist. Fantastisch. Ich finde es fantastisch. Ich will das sofort alles weitergucken. Wir haben 2 Stunden. Wir sind bei 2 Stunden und das, doppelt senden wollen.
Ja, das geht auch nicht so weiter. Das sage ich dir jetzt schon mal. So
nee, auf keinen Fall. Weiter. Wir heben uns den coolen Abspann, den wir vorbereitet haben, denn wir wollten wie Professionelle sein, heben wir uns für die Aufzeichnung in ein paar Tagen auf. Man kann uns am Samstag wieder hören, aber wir geben uns noch Hausaufgaben. Geben wir uns noch Hausaufgaben oder ist das alles anders jetzt in Corona?
Ich habe eine Hausaufgabe für dich.
Ich habe auch eine für dich. Es könnte sein, dass es die gleiche ist. Fang du mal an.
Nee, ich glaube nicht. Meine Hausaufgabe ist eine, die auch uns auf jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Die habe ich aber weggeschnitten, weil ich dachte, das ist eine super Hausaufgabe für dich.
Oh, du Asi, recherchierst schon gar nicht mehr alleine? Ich übrigens nee. Auch nicht. Ich habe auch auf den Tipp gehört.
du Asi.
Ja, wir sind die besten Asis. Hau rein.
Du und ich unverbesserlich, Fragezeichen. Gibt es wohl schon eine Weile auf ZDF Neo, ist aber auch alles in der Mediathek, kannst du auf in der ZDF Mediathek nachgucken. Es ist wohl sowas wie Shopping Queen, nur mit Paaren, die einfach sich gegenseitig ihre Beziehungen angucken. Eine Woche 5 Paare und jeder darf bei jedem hinter die Kulissen schauen, Fragen, die man sonst nicht stellt, einen Beziehungscheck, der ans Eingemachte geht und am Ende steht eine Note. Ist doch wie für dich gemacht, wieso kennst du das noch nicht?
Das ist super, ich wollte eigentlich, ich habe im Kopf schon Ausreden überlegt, warum wir beide deine Hausaufgabe gucken müssen, aber jetzt will ich meine eigene Hausaufgabe gucken. Ja. Ah ja, cool, du und ich einfach unverbesserlich ZDF Neo.
Genau.
Oder so ähnlich, ja.
Ja.
Ich habe die Hausaufgabe, die du bekommst, ist eigentlich auf komplett egoistischem Mist gewachsen. Ich hatte gehofft, dass wir sie beide gucken können. Ich gucke sie trotzdem. Und zwar wurde sie empfohlen von unserer zauberhaften freien Mitarbeiterin Anne. Die ist ja grundsätzlich immer gut für Tipps und für Kekse und für Rosenkohl-Weihnachtsbaumkugeln.
Ja. Anne ist gut, grundsätzlich gut für alles, seien wir
ehrlich. Anne ist wirklich gut für alles. Wenn jetzt schon der Abspann vorgelesen werden könnte, hätte sie eine Erwähnung, gibt es aber erst nächste Woche. Die hat uns das geheime Leben der Hunde empfohlen auf Dreisat. Das ist nämlich, glaube ich, eine Doku, die hatte ich auch auf dem Schirm, weil die schon seit Monaten bewerben. Da haben die so eine Riesenstudie gemacht, was machen Hunde, wenn sie alleine zu Hause sind. Und filmen also 10 Trilliarden Hunde und wie die meisten Angst haben und was man dagegen machen kann. Ich guck's mir trotzdem an, aber dir gebe ich es als Hausaufgabe. Ich wette, es fetzt. Und Dreisat, die machen auch immer ganz, ich hatte da schon einen Ausschnitt von gesehen. Ich glaube, das wird dir gefallen. Am 31.03., das ist sehr knapp vor unserer Aufzeichnung der zweiten, um 17 Uhr. Bisschen als Belohnung
31. 31.03. ist in einer Woche. Das ist ja dann für die übernächste. Ja, aber
ach so, warte mal, wie hatte ich mir das vorgestellt? Ach so, da hatte ich vergessen, dass wir ja, ja, dann weiß ich auch nicht. Ach stimmt.
Aber vielleicht gibt es das auch schon. Ich guck mal.
Ja, und wenn nicht, dann brauchst du keine Hausaufgabe machen und musst dann dafür am Montag. Nee,
das geht schon. Ich glaube, es ist auch irgendwas Britisches oder so. Ich guck mal.
Nee, das ist Deutsch.
Ja, das ist was. Ich glaube,
ja, dann frag den Dreisat, ob sie dir das zählt. Du kriegst einen Zettel von mir, dass du es für die Arbeit brauchst.
Alles klar.
Das wird doch heutzutage, geht es in Zettel ein Riesending. Ja, dann haben wir das, wa?
Ja. Was hast du mit dem Hund gemacht? Warum fiebt er nicht mehr?
Nee, ich habe den Hund kaputt gespielt. Die liegt jetzt wirklich komplett erschöpft neben mir. Ich habe viele Fotos und Videos dabei gemacht, während ich eigentlich arbeiten sollte. Okay. All das werden wir online füllen, aber der Hund ist jetzt entweder gestorben. Loppi, bist du gestorben? Mach mal ein Geräusch. Mach mal viel. Naja, gut. Ja. Der Hund ist kaputt. Stefan, es war mir eine Ehre. Es ist wirklich wie telefonieren. Wir machen das in 2 Tagen wieder und die Menschen hören uns am Samstag.
Genau, Samstag kommt die nächste Folge. Ich muss mal schauen, ob ich die Sachen jetzt direkt an dpa gebe oder ob die sich das selber aus dem Podcast raussuchen sollen.
Stimmt. Wir reden nie wieder über meine Verlobung. Außer ich kriege einen Termin, außer jemand kennt jemanden im Standesamt Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße. Denn da möchte ich gerne heiraten, denn im Wald geht nicht. Man braucht für jeden Scheiß einen Standesbeamten. Nee, das ist
auch. Der kann auch in den Wald kommen, der Standesbeamte.
Nee, das dürfen die nicht. Laut deutschem Recht muss der Standesbeamte muss ein Dach über dem Kopf und ein Boden unter den Füßen sein. Ist vollkommen zu Recht, habe ich gedacht, dann baut man da eine wie heißt das? So ein Ding, so ein Pavillon auf. Aber wer will auch in einem Pavillon heiraten? Ich will einfach im Wald stehen und Ja sagen. Das geht nicht. Deswegen muss ich in ein Standesamt und dann, falls also jemand aus dem Standesamt Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße zu Hause ist, könnten Sie mich bitte anrufen und mir einen Termin geben. Dankeschön. So, vielen Dank, Stefan Niggemeier. Bis dann.
Ne? Sehr, sehr gerne, Frau Kuttner. Tschüss. Tschö.